besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen, deswegen ein etwas anderer Beginn der Folge 130 des Advantage Podcasts. Hallo liebe HörerInnen, liebe Patreons. Normalerweise würde jetzt die normale Folge losgehen. Ich habe allerdings jetzt beschlossen, nochmal ganz kurz ein Intro vorzuschieben. Ihr hört es im Hintergrund, Musik. Ich sitze in einem Café in Wiesbaden. Es ist später Donnerstagvormittag, der 10. Oktober und Rafael Nadal hat seinen offiziellen Rücktritt bekannt gegeben vom Profi-Tennis. Und da wir die ganz lange, ausführliche Folge, Wally und ich, gestern Nachmittag und gestern Abend aufgenommen haben, fehlt die Causa Nadal komplett. Und deswegen wollte ich euch ganz kurz da noch updaten. Aber ihr werdet es sowieso mitbekommen haben. Nadal hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das letzte Turnier werden die Davis Cup Finals sein in Malaga, die ganze Veranstaltung natürlich unglaublich aufwerten wird. Die Teilnahme war ja fraglich, er war gemeldet, aber man wusste ja nicht so genau, wie sieht's körperlich aus. Er trainiert seit Wochen in Manacor, unbehelligt von allen. Und da wird es jetzt nochmal ein letztes Hurra geben, ähnlich wie bei Roger Federer 2022 beim Labour Cup in London in der U2 Arena, bei dem ich ja auch vor Ort war. Und so ist es nur passend, dass ich auch in Malaga vor Ort sein werde. Ich hatte es sowieso geplant, über das deutsche Davis Cup Team und das Viertelfinale gegen Kanada zu berichten. Jetzt wird das Ganze natürlich nochmal viel größer und viele, viele Kolleginnen werden vor Ort sein. Und ja, Rafa Nadal, die letzten 2 Jahre mit seinem Körper gekämpft, mehr als mit seinen Gegnern und sehr wahrscheinlich nicht mehr die Energie aufbringen können für eine komplette Vorbereitung, beziehungsweise nicht mehr den Glauben haben können, da nochmal echt was in die Wege zu leiten, um auf dem allerhöchsten Niveau konkurrenzfähig zu sein. Und nur das zählt ja, wer 22 Grand Slam Titel hat, wer die French Open 14 Mal gewonnen hat, wer die Davis Cup Finals beziehungsweise den ursprünglichen Davis Cup mehrmals gewonnen hat, wer Nummer 1 der Welt war, wer eigentlich alles gewonnen hat, außer die ATP Finals, der gibt sich ja nicht mit Platz 50 oder 60 zufrieden. Von daher kann man die Entscheidung des 38-Jährigen verstehen und ich wollte das einfach nochmal vorschieben, damit ihr euch nicht wundert, warum haben wir das nicht mit aufgenommen. Vielleicht machen wir auch noch eine Sonderfolge. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen auf unseren Kanälen. Und jetzt viel Spaß mit der mehr als 2-stündigen Folge der Folge 130 des Advantage Podcasts. Folge 130, liebe Advantage-HörerInnen und liebe Patreons. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Advantage-Podcast und damit auch Wally und ich sind zurück nach einigen Wochen Pause. Das hatte natürlich ein paar Gründe, aber erstmal, Ordnung muss sein, begrüße ich zu Hause in seiner Wohnung, wie immer im schönen Ambiente, den Daniel. Hallo.
Hallo, Yannick. Sehr, sehr schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Es lag sicher nicht an unseren beschränkten Bemühungen, hier eine neue Folge aufzunehmen, aber unsere Zeitpläne in den letzten Wochen waren einfach unglaublich vollgepackt und selbst heute ist es wirklich sehr, sehr eng, sehr, sehr durchgetaktet. Ich bin in einer Trainingswoche, du hast auch alle Hände voll zu tun, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir es jetzt geschafft haben, uns vorbereitet zu dieser Folge zu verabreden und auch den Zuschauer wünschen, mal wieder gerecht zu werden, kamen natürlich schon wieder diverse Nachfragen, aber seid euch sicher, liebe Zuhörer, das hatte nichts mit mangelnder Motivation oder so zu tun, sondern war einfach unseren engen Zeitplänen geschuldet und deswegen finde ich es sehr, sehr schön, dich mal wieder am anderen Ende zu sehen. Wir haben ja gar nicht so viel mega viel Kontakt gehabt, ne, zwischendurch.
Jetzt nee, gar nicht.
Ich habe schon gesagt, mit Wintermütze.
Ich habe also eben gesagt, lass uns mal direkt anfangen und dann einfach uns updaten, wie bei einem Telefonat, um das auch mal alles ein bisschen zu ordnen für euch, liebe HörerInnen. Also wir werden in den Kapitelmarken natürlich auch dick und fett für euch eintragen, wann es mit Tennis losgeht. Aber wir werden jetzt erstmal einige Minuten auch ein bisschen über uns erzählen, weil es relativ viel zu berichten gibt und das auch wichtig ist für uns, dass ihr das einordnen könnt. Wally hat die Motivation schon angesprochen, die ist bei uns beiden komplett hoch. Deswegen haben wir das Projekt auch zusammen gestartet und sind seit April gut durchgekommen. Und es ist aber relativ viel passiert, bei mir privat auch, beruflich, bei dir die Turnierlandschaft und deine Ergebnisse. Da war auch viel los mit Auf und Abs. Und das wollen wir euch jetzt erstmal alles ein bisschen einordnen, weil ja, uns die HörerInnenbindung einfach auch wichtig ist und viele Nachrichten auch gekommen sind in den letzten 2, 3 Wochen, die ich nicht beantworten konnte. Deswegen ordnen wir das Ganze doch einmal. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 9. Oktober. Es gab 3 Wochen keine Folge. Um euch nur mal vielleicht den Ablauf zu erklären, wie es heute bei uns auch abläuft, ne? Wir nehmen jetzt gerade eine Stunde auf, eine knappe Stunde zusammen, ein Zeitfenster von uns. Dann muss ich beruflich bei was anderem weitermachen. Wolli hat sein Training soweit schon erledigt und dann nehmen wir heute Abend nochmal auf, bis Wollis Schlafrhythmus eigentlich losgeht, damit er auch im Training dann die gewünschte Leistung zeigen kann, um bei den nächsten Turnieren wieder anzugreifen. Und so ging es die letzten Wochen immer mal wieder, geprägt von persönlichen Situationen, Umständen, Beruf und auch privat. Ja, ich würde sagen, Wolli, wir fangen mal bei dir an. Dein letztes Turnier war nicht so erfolgreich mit einer Erstrundenpleite, wo du mir dann auch geschrieben hast, ich muss jetzt erstmal den Kopf frei bekommen, und dann bist du 2, 3 Tage zu deiner Freundin geflogen. Auf dem Stand bin ich noch.
Ja, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss den Kopf frei bekommen, aber es hat sich in der Woche einfach angeboten. Ich habe in Frankreich gespielt und dann bin ich, nachdem ich am Mittwoch verloren hatte, noch kurzfristig für Donnerstag, Freitag, Samstag zu meiner Freundin in Urlaub geflogen. Die war eh schon in Südfrankreich mit ihrer Familie und deswegen habe ich es dann ja, gut verbinden können mit einem Direktflug, und zu Hause wäre ich eh alleine gewesen. Aber wenn ich dann mal 2, 3 Tage Urlaub habe, dann ja, schaffe ich es nicht, dann abends noch das Family Dinner zu überspringen und mit dir aufzunehmen. Deswegen mussten wir es in diese Woche verschieben. Und wie du es schon angedeutet hast, die letzte Zeit war es einfach ein bisschen schwierig mit den Reisen. Du hattest auch sehr, sehr viel zu tun. Ich hatte es gesagt. Und deswegen ist es einfach schön, dass wir wieder beisammen sind. Das letzte Turnier war halt ja, eine Erstrundenniederlage, wo ich einfach nicht so gut gespielt habe, aber auch anerkennen musste, dass der Gegner ein Franzose, Lucky Loser, Alexis Gauthier, sehr, sehr guten Tag erwischt hat. Und ja, deswegen das Ziel, nächstes Jahr Australian Open Quali zu spielen. Dem bin ich nicht näher gekommen, sagen wir es mal so. Aber ist weiterhin da für den Rest der Saison und es sind noch einige Turniere zu spielen. Ich bin jetzt in der Trainingswoche und hoffe dann, dass ich in sehr, sehr guter Form und vor allen Dingen auch gesund in die nächsten Turniere starten werde.
Was
Genau.
das Wichtigste ist, ihr erinnert euch als StammhörerInnen natürlich, wir haben letzte Folge intensiv über Hassnachrichten, über die Reaktion auf Wollis Turnier davor gesprochen, und ich habe mich da auch sehr, sehr, sehr stark positioniert. Wir haben zahlreiche Rückmeldungen von euch bekommen, private Nachrichten und Kommentare auf unserem YouTube-Channel Advantage Podcast, auf Instagram Advantage-Podcast. Vielen Dank dafür. Seht's mir bitte nach oder seht's uns nach. Wolli antwortet da ja auch. Also wir haben beide Zugriff auf alle unsere Kanäle, dass wir da nicht individuell drauf eingegangen sind in den letzten 2 Wochen, da auch bei mir viel los war. Bevor ich noch kurz auf meine Situation eingehe, du hast dein Spiel schon kurz angerissen. Wie geht's dir vom Kopf, Hand, Geist? Du hattest ja auch ein bisschen was an der Hand mit einer großen Blase, wo du beim Turnier, es waren nämlich 2 Turniere seit unserer letzten,
Ja,
fällt mir gerade auf,
genau.
seit der letzten Aufnahme. In Österreich war erstmal das Wetter komplett crazy und du musstest aufgeben im Einzel, weil du eine riesen Blase auch hattest an der Hand.
Ja, das war das Turnier, wo das Zelt im Hintergrund vom Platz weggeflogen ist.
Ernsthaft?
Ja, wir hatten Böen bis zu 100 km/h, also das hatte mit Tennis nichts zu tun. Es gibt ja keine Windregel, aber ich meine, das war höchstens Ball über die Schnur und keine Ahnung, was das dann soll, wenn da die Zuschauer sich ständig wegdrehen müssen, weil der Sand da mit 80 km/h in deren Richtung gepustet wird und man ja teilweise 30 Sekunden lang wartet, um überhaupt einen Ball hochzuwerfen beim Aufschlag. Also ich hätte da eigentlich vor jedem Punkt eine Time Violation bekommen können. Ich habe halt einfach gewartet, bis irgendwie mal die Möglichkeit war, einen Aufschlag zu machen.
Zum Thema Time Violation kommen wir später nochmal intensiv, mal schon mal ein bisschen zu
Das
spoilern, aber das
das
habt ihr euch
kocht
schon gedacht.
diese Woche hoch, ja. Aber das war wirklich verrückt. Dann bei dem Match ist halt meine Hand komplett aufgegangen. Ich konnte den Schläger gar nicht mehr halten. Unmöglich weiterzuspielen. Sehr, sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, an dem Tag war es wirklich echt schwierig, irgendwie vernünftig Tennis zu spielen. Genau, das waren ja tatsächlich schon wieder zwei Turniere, seitdem wir uns gesprochen haben. Ja, genau.
Aber mit der Hand geht's wieder gut.
Alles gut, alles gut.
Gut.
Aktuell in München geht ja auch die Wiesengrippe rum. Also nicht nur während des Oktoberfestes, sondern auch danach muss man natürlich immer extrem aufpassen, vor allen Dingen, wenn man ja, sich körperlich so auslastet, in den Trainingstagen zwei intensive Einheiten fährt. Da muss man halt auch nicht nur aufpassen, was man isst und so, sondern halt auch, dass man ausreichend Schlaf bekommt, einfach, dass das Immunsystem irgendwie auch eine Möglichkeit hat, Sachen irgendwie abzuwehren. Und das gehört alles dazu. Und vor allen Dingen in der Wintersaison ist es halt für Leistungssportler extrem schwierig, ja, da sehr, sehr hohe Umfänge und hohe Intensität im Training zu fahren und natürlich durch den ganzen Stress, Wettbewerbe, Reisen, dann halt gesund zu bleiben bei so einem Infekt, der kann dich dann schon mal 2, 3 Wochen kosten. Du bist eine Woche krank, dann musst du eine Woche irgendwie dich langsam wieder rantasten. Da ist dann auch immer schwierig. Muss man sehr, sehr gut auf sich selber hören, wann man wieder wie anfängt, weil wenn man dann zu früh startet, dann kann es einen wieder zurückwerfen und dann braucht man meist noch mal eine Woche irgendwie richtig Training. Und ja, es ist, was ich sagen wollte, also es ist schwierig zu vermeiden und wenn es dann halt passiert, dass man mal krank wird, ja, dann kostet es einen halt wirklich Zeit. Genau, deswegen ist es auch so eine Herausforderung, die jetzt speziell zur Wintersaison dann auch noch mit reinspielt bei uns.
Da ich es ja auch wirklich nicht weiß, weil wir wenig Kontakt hatten, warst du trotzdem mal auf den Wiesen oder meidest du das?
Auf der
Ich meine,
Wiesen, ja.
oh,
Das
was habe ich gesagt?
auf den Wiesen.
Okay, ich habe tatsächlich ja 2,5 Jahre in München gelebt. Das waren noch die einzigen 3 Jahre oder dreimal, bei denen ich dann dort war. Aber deswegen sieh mir den Fehler nach. Ich würde mich auf
Du
keinen Fall
warst auch
als
verwiesen, als du in München wohnst.
ja, voll. Aber ich würde mich trotzdem nicht als München erfahren oder als Local bezeichnen. Das waren 2 bis 3 sehr schöne Jahre, aber ich bin nie so richtig in die Mentalität
Okay. Also
angekommen.
du
Aber ich
warst
bin
auch ohne
trotzdem,
Tracht.
doch, nein.
Wow.
Wenn man,
Okay,
also da
krass.
kann man auch öffentlich nachschauen auf meinem öffentlich zugänglichen privaten Instagram-Profil unter meinem Namen. Wenn man da runter scrollt ins Jahr 2019, da muss man ein bisschen scrollen. Ich habe relativ viel gepostet, jetzt poste ich da fast gar nichts mehr, aber
Da stehst du auf der Bank, oder?
da stehe
In
ich mit so,
Lederhosen.
nee, da stehe ich wirklich so mit einem Fuß auf der Bank in voller Montur und ich sehe gut aus, weil ich hatte zu der Zeit meine Freundin in München, die ist Modedesignerin und Grafikdesignerin, die hat auch die unser Podcast Bild kreiert, das Cover ist mir gerade nicht eingefallen, damals, 2020. Und die hat mich ausgestattet komplett. Und die ist Urmünchnerin, die ist in Gießingen aufgewachsen und mit dem Modetouch noch. Also ich sah gut aus. Ich hatte auch so ein Medaillon um und so weiter. Also
Okay,
daran lag es
okay.
nicht.
Also an die Zuhörer hier bitte mal in die Kommentare schreiben. Ihr müsst das Bild jetzt suchen und einmal in die Kommentare was abgeben, was ihr davon haltet. Ich werde es
Ich
mir
kann es
später
auch.
auch angucken.
Mach mal gerade. Sag mal was, 20 Sekunden, ich such's raus. Das ist jetzt, das können wir schon mal zeigen.
Ich will jetzt gerne Werbung einspielen, solange.
Das kann, mal gucken, was in der Zukunft noch kommt, aber weil die HörerInnenzahlen sind stark nach oben gegangen, an der Stelle vielleicht auch einfach mal ein Dankeschön. Hatte ich ja eben schon noch angedeutet. So, Australien 2020, jetzt dauert es nicht mehr lange. Okay, hier it is. Es war
Für
2018.
YouTube. Hältst du es jetzt in die Kamera
Ja,
oder?
natürlich.
Krass. Hältst du da die Maß mit zwei Händen oder?
Nee, meine schwächere Hand ist auf dem Hüftbeuger oder auf meinem Oberschenkel. Und mit der stärkeren
Schick.
Hand, ja.
Schick. Das Bild müsst ihr jetzt reinziehen. Also wenn ihr nur hört, entweder einmal bei Instagram schauen oder wenn ihr YouTube geschaut habt, habt ihr es
Es
ja
kommt
jetzt
jetzt ein
gesehen.
bisschen wie Influencer-mäßig, aber also Yannick Schneider Official, weil ich das irgendwann mal mit in meiner Sturm- und Drangphase so genannt habe. Und dann müsst ihr ein
Ja,
bisschen
zu
runterscrollen
Recht.
bis 2018.
Zu Recht.
Und
Es gibt ja auch viele Fake-Profile sicherlich. Deswegen ist es gut, dass du das Official nochmal drangehangen hast.
Shoutout an dieser Stelle auch an Christel Hammerand, mit der ich auch immer noch gut in Kontakt bin und die auch damals zum Beispiel die Gutscheine gemacht hat für Patreons und so weiter. Macht super Arbeit, hat auch eine coole Instagram-Seite, wo die recycelte Klamotten machen, Remake Patterns auf Instagram, könnt ihr auch gerne mal reinchecken. Die hat das Beste aus mir rausgeholt. Wer mich regelmäßig sieht, weiß, da war ich auf jeden Fall overdressed. Aber ich war 2017, 18 und 19, als ich bereits beim Tennismagazin war, war ich trotzdem auf dem Oktoberfest in München, weil ich halt noch gute Kontakte nach München hatte und da dann hingegangen bin. Und kann das seitdem auch mehr wertschätzen. Davor konnte ich es gar nicht. Und jetzt,
Du
je länger
meinst, wenn
ich.
man nie da war, dann kann man es nicht beurteilen?
Naja, ich sag jetzt
Ja.
mal, als gebürtiger Hesse, der 5 Stunden von München entfernt wohnt, habe ich immer nur mit dem Kopf geschüttelt, wie man für so ein großes Volksfest 5 Stunden da runterfährt oder ein Wochenende opfert oder viel Geld ausgibt, um sich da dann einen reinzustellen.
Ja, warum? So ein Ibis-Budget-Hotel für 360 € die Nacht,
Eben.
das hat doch was, oder?
Ich habe mich dann doch in die Münchner Szene schon rein etabliert, weil ich in meinem letzten Jahr tatsächlich meine Wohnung auch für 4, 5 Tage weggegeben habe und
Ja, clever.
damit ein 13. Monatsgehalt gemacht habe, was alle in meinem Umfeld gefühlt gemacht haben oder sagen wir mal 70% gemacht haben. Für die, die es nicht wissen, also die meisten Münchner, die geben da ihre Wohnung ab über Airbnb oder inoffiziell. Musst halt ein bisschen Glück haben, wer dann auch reinkommt oder du gibst halt mit Kontakten ab am besten, ja, wenn du irgendwelche komplett Fremden, die sich dann komplett übernehmen, da reinlässt, die dir dann am Ende die Wohnung noch vollreiern. Das kann natürlich auch passieren, aber so habe ich dann doch ein bisschen den Lebensstil da mitgemacht und zu der Zeit auch noch nicht so viel Geld verdient in Relation. Und halt in München gelebt, ne? Also ich habe in der Schle mein zweites Jahr habe ich in der Schleißheimer Straße gewohnt. 5 Häuser neben der Kneipe. Stadion an der Schleißheimer Straße, die viele von euch natürlich kennen werden. Da habe ich es auch über Kontakte eine schöne Wohnung bekommen, die ich mir unter normalen Umständen nicht hätte leisten können. Aber trotzdem hat es geholfen, das so zu machen, um ein bisschen Geld zu sparen. Aber ich fand's, also das erste Mal habe ich mich übernommen auf den Wiesen, weil ich komplett überwältigt war und überfordert war und davor schon so ein bayerisches Frühstück gemacht habe mit meinem Kumpel und schon richtig dumm. 2016 an freien Tag mit 2, 3 Hefeweizen da schon hinmarschiert bin.
Ich
So war
glaube, du
das.
bist nicht der Einzige, der sich da ein bisschen überschätzt.
Ja, aber
Also, ist
das
kein
ist eine
Problem.
Mischung aus, das ist eine Mischung aus diesem Jugendlichen damals vielleicht noch, man muss ein bisschen vorglühen, was ja komplett Schmarrn ist, und der Euphorie, die dann dort herrscht, und da lässt man sich dann so ein bisschen von anstecken, so ging es mir zumindest. Wir waren relativ früh wieder zu Hause, beim ersten Mal, sage ich mal so. Und das zweite und das dritte Jahr konnte ich dann schon mehr so genießen und entspannter und aber ich würde jetzt nicht, also dieses Jahr ist sowieso sehr schwierig bei mir, da kommen wir gleich nochmal dazu, aber ich würde jetzt nicht das planen, jetzt wieder als lebhaft in Hessen dahin zu fahren. Also das brauche ich jetzt nicht. Aber ich kann es verstehen. Also
Ja.
zurück zur Frage, warst du denn da?
Ja, ich habe dieses Jahr tatsächlich verzichtet, obwohl ich sehr, sehr viel Lust gehabt hätte und auch glücklicherweise zwei, dreimal die Möglichkeit, über Bekannte an den Tisch zu kommen. Aber ja, die Wiesengrippe, wie ich vorhin schon gesagt habe, die hat dann ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, nee, lieber nicht, ich möchte jetzt auch einfach fit bleiben. Das Risiko, dort krank zu werden, ist einfach extrem hoch. Ja, hat dieses Jahr einfach nicht so reingepasst und finde, wenn man von außerhalb kommt, steht und fällt es auch so ein bisschen mit der Möglichkeit, einen Tisch zu bekommen, weil jetzt wirklich so eine lange Anreise zu planen, dann nicht zu wissen, mit wie vielen Leuten kommt man in welches Zelt rein und so. Soll jetzt hier auch kein Wiesen-Podcast werden, aber kann ich schon verstehen, dass du dann sagst, wenn ich jetzt nicht mehr in München wohne, gehe ich da jetzt nicht aktiv hin. Ich meine, wenn man jetzt hier wohnt und die Möglichkeit hat, sich irgendwo mit dran zu hängen, ist halt eigentlich mega cool, aber dieses Jahr hat ja leider nicht reingepasst. Aber ich werde noch genügend Jahre haben, das nochmal nachzuholen und wollte jetzt einfach den Fokus zu 100% auf meine Gesundheit, auf meinen Sport legen. Wie gesagt, weil ich da einfach noch Ziele habe für dieses Jahr und da musste ich dann einfach den ein oder anderen Besuch hinten anstellen. Aber es ist okay.
Ja, geile Einstellung auch. Und das ist auch einer der vielen Gründe, warum ich dir so die Daumen drücke, seit wir durch diesen Podcast miteinander verlinkt sind. Weil ich halt jetzt mal die letzten 2, 3 Wochen ausgeklammert, haben wir so viel Kontakt, dass ich das ja im Alltag sehe, was du alles auf dich nimmst und so weiter. Und das ist ja auch eine klare Entscheidung, wenn man mal zum Beispiel schaut, Bayer Leverkusen, die Spieler hatten Wiesenverbot, als sie in München gespielt haben, weil sie dann unter der Woche schon wieder Champions League hatten gegen Milan. Da hat der Trainer Xabi Alonso sich auch auf der, nicht proaktiv, aber auf so eine etwas blödere Boulevardfrage hin positioniert. Aber zum Beispiel ein Drittligist wie in Wiesbaden, die haben während den Wiesen bei den 60ern gespielt. Und der, ich glaube, er ist Kapitän, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es ist ein Innenverteidiger, doch, Sascha Mockenhaupt, der hat auch mal beim FCK gespielt, der hat auf LinkedIn geschrieben, so ein bisschen ironisch. Man beschwert sich ja oft bei der DFL über den Spielplan, aber ich möchte an dieser Stelle ein Dankeschön sagen an die DFL. Wir hatten ein tolles Wochenende in München. Ja, also auch dritte Liga ist ja komplett noch professionell oder zumindest zu 98% sind das Profispieler. Bei kleineren Vereinen ist das vielleicht manchmal noch ein bisschen anders, aber bei Wien Wiesbaden und 1860 auf jeden Fall nicht. Und die hatten ein schönes Wochenende dort, die Wiesbadener.
Ja, haben
Also
die wenigstens gewonnen?
das Ergebnis, ich habe nur diesen Post gesehen. Das Ergebnis, mit dritte Liga beschäftige ich mich nicht mehr
Ja,
als
aber der Post ist
FCK-Fan.
nach einer Niederlage, weiß ich nicht. Also nach einem Sieg ist
Sicher
der
nicht.
Post cool, aber
Sicher nicht. Sicher nicht.
wenn du verlierst und dann nochmal sagst, ja, war trotzdem super Wochenende, ja, da kannst du dich schon eindecken, weil da wird's auf dich einhageln im Internet.
Sicher nicht. Also ich muss mich momentan nicht mit dritter Liga beschäftigen. Wenn es mit dem Anfang Fußball so weitergeht, vielleicht dann doch wieder ein bisschen auf die Ergebnisse der dritten Liga schauen. Momentan ist ein bisschen der Wurm drin. Ja, und die letzte Frage zu dir. Also Hand ist wieder gut.
Ja.
Letztes Ergebnis war nicht so gut. Und die Trainingswoche jetzt ist sehr gut.
Ja, mega. Wir haben volles Haus in der Base bei uns.
Daniel Altmaier ist da, habe ich gesehen.
Daniel ist da. Heute ist Dominik Köpfer gekommen aus Amerika, auch noch dazu gestoßen. Und dann ja, war jetzt Max Rehberg auch da. Das heißt, wir so als Vierergruppe war es halt einfach ja, sehr, sehr cool, die Einheiten mal so zu gestalten. Ist eh, ja, Wahnsinn, dass die deutschen Spieler schon relativ verteilt trainieren auch. Viele ja auch mit ausländischen Trainern arbeiten. Teilweise halt auch im Ausland eher stationiert sind. Ich glaube, da sind wir schon eine in der Weise besondere Nation, die ihre Trainingsstandorte irgendwie so auslagern. Und da jetzt halt mal ein paar Jungs, vor allen Dingen auch Top-100-Spieler, ja, bei uns zu haben, ist einfach enorm wertvoll und ich würde mir echt wünschen, dass sowas häufiger zustande kommt. Ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, weil die Spieler natürlich über das ganze Jahr auch auf den Turnieren ausgeschwärmt sind, aber früher gab es auch mal solche B-Kader-Lehrgänge vom DTB. Da waren so, sage ich mal, bis auf die Top 3, 4 Spieler, waren dann die nächsten 8 mal für eine Woche zusammen und haben trainiert. Das war auch immer sehr, sehr cool. Muss man ja gar nicht in dieser Form machen, aber ja, ich merke einfach, dass allein jetzt haben wir Mittwoch, dass das Training einfach schon nochmal eine andere Qualität hatte, weil ich musste einfach zusehen, dass ich mit dem Level Schritt halte und das macht einen, glaube ich, auch langfristig halt besser, wenn man immer wieder so gefordert ist, dass man nicht abfällt vom Niveau her. Ich glaube, dadurch steigert sich die Qualität einfach enorm. Und klar, eine Woche wird jetzt keine Riesenauswirkungen haben, aber grundsätzlich versuche ich natürlich da die Einheiten, da möglichst viel mitzunehmen.
Aber man kann
Und
sich das ja auch
ja.
einreden. Also, weil du jetzt sagst, es hat keinen vielleicht nicht so einen großen Effekt, aber vielleicht hat es ja auch einen direkten positiven Effekt und du wirst nächste Woche beim Turnier merken, okay, ist alles 5% langsamer und ich kann hier dominieren. Kann ja genauso sein.
Absolut. Ich habe letztes Jahr eine Woche mit Struffi trainiert, als er in München war. Das war unglaublich. Also habe ich sogar den Umfang reduziert. Ich glaube, da habe ich nur einmal Tennis am Tag gespielt und nicht einmal die Woche zwei Einheiten gemacht, um halt für diese 90 bis 120 Minuten einfach voll da zu sein und mich vielleicht nicht zu übernehmen und Donnerstag, Freitag nicht mehr fit zu sein, um diesem Anspruch auch irgendwo gerecht zu werden. Und ja, das hat mir enorm viel gegeben. Also natürlich mit dem Strophi auch enorm viel Spaß und so. Aber einfach von der Trainingsqualität und so war das hervorragend. Und ja, diese Woche ist einfach cool, weil viele Spieler da sind für unsere Verhältnisse und einfach Abwechslung mit reingegeben wird. Und genau, ja.
Sehr gut. Ich habe mich vor allem gestern zusammen mit Rolly auch vorbereitet auf diese Folge Tennistechnisch. Wir gehen nachher auch noch ein paar deutsche Spieler durch und natürlich die Turniere und die Vorfälle. Darauf könnt ihr gespannt sein. Wie gesagt, in den Kapitelmarken steht drin, wo. Aber das war mir jetzt auch nochmal wichtig, da bei dir ein bisschen das Update zu geben. Und als Amateursportler kann ich das total gut nachvollziehen. Weil bei mir der Effekt immer relativ groß ist, wenn ich mit besseren Amateursportlern trainiere, also besser als ich. Ich habe ja vor knapp 2,5 Jahren so meine Ambitionen erstmal aufgegeben und wieder in der Kreisklasse angefangen und dort nur mit meinen Vereinsjungs 2-3 Mal die Woche trainiert und die besser gemacht, aber alleine. Ich habe davor eigentlich immer nur so 1 bis 2 Mal trainiert und dann eher 2 bis 4 Mal mit denen. Allein durch die Sicherheit, durch das passive Blocken für die, durch das Trainieren, durch das übers Taktchen hinausdenken, bin ich nicht schlechter geworden. Im Gegenteil, vielleicht sogar noch ein paar Prozent besser. Und jetzt nach 2 Aufstiegen und so weiter, jetzt spielen wir ja wieder auf Bezirksniveau, ich habe bessere Gegner, wir sind wieder ein bisschen mehr in unserem Rahmen ein bisschen bekannter geworden und haben auch den einen oder anderen besseren Trainingspartner dadurch, der mal zu uns ins Training kommt oder ich bemühe mich auch darum. Und der Effekt ist immer sofort bei mir da. Also wenn ich wieder mit Hessenliga-Spielern oder so trainiere, einer meiner besten Freunde aus meiner Fulda-Zeit, bevor ich nach München bin, habe ich ja 2 Jahre in Fulda gelebt. Der war früher Jugendnationalspieler und Nationalkader im U-Bereich, Thorsten Mehner, und spielt mittlerweile wieder bei Fulda Mabazell 2. Die erste Mannschaft spielt Bundesliga im Tischtennis. Und wir treffen uns 2, 3 Mal im Jahr, halt wegen den, nur so wenig wegen den Abständen, und er hat auch eine Familie gegründet und so. Aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, wir spielen dann sehr oft auch mal Tischtennis zusammen und er hat, wie gesagt, also halbprofessionelles Niveau, verliert in der Oberliga kaum ein Spiel und hat auch ein Champions League Spiel gemacht, als mal die Stammspieler nicht konnten vor 10 Jahren im Tischtennis. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm eine Stunde trainiere, und danach Bezirksliga oder so spiele oder ein Turnier spiele, kommt mir alles viel, viel langsamer vor und ich habe noch nicht einmal schlecht gespielt nach dem Training danach. Aber das hat man auch im Kopf. Also ich bin sowieso jemand, ich feiere das dann auch in meinem Kopf so ab, um diesen positiven Effekt vielleicht noch größer zu machen. Also ich rede mir das ein und er zieht mich dann auch ein bisschen damit auf, aber es ist hundertprozentig so. Und
Ja.
es macht so viel Spaß, also gegen Thorsten zu trainieren, es macht so viel Spaß beim Rückhandblock oder so. Teilweise vibriert mein Holz, weil er einfach so viel härter zieht,
Aber
ja,
das war doch, als wir in Hamburg gespielt haben,
hat mein
war
Holz
das
auch
doch auch
vibriert
so,
wegen dir.
oder?
Ja, genau. Da hat es vielleicht vibriert, weil Sturm war oder so, aber nicht wegen deinen Schlägen. Also, das werde ich auf keinen Fall behaupten. Ich habe letztens mit meiner Mannschaft, ab und zu ist der Podcast ja auch Thema oder so, und die hören den teilweise auch, und die fragen dann auch teilweise nach dir. Da haben wir letztens sogar überlegt, ob wir einfach ein Spielrecht für dich kreieren. Also
Boah, das wäre krass.
beim DJK Blau-Weiß-Winkel in Hessen. Dich einfach auf den
Okay.
Spielbogen schreiben, und wir haben ja mittlerweile 4 Mannschaften. Also wir sind mit einer Mannschaft gestartet, und die erste ist jetzt in der Bezirksklasse angelangt, und wir sind auf Kreisklassenniveau mit Mannschaft 2 und 4. Erste Kreisklasse, zweite Mannschaft und dritte und vierte Mannschaft sind in der zweiten Kreisklasse, das ist die letzte Liga. Und da haben wir so richtig Jokes gemacht, als wir auf einer Auswärtsfahrt waren oder auf einer Fahrt zum Turnier. und haben gesagt, so, hey, wenn wir dem Daniel doch ein Spielrecht geben, dann musst du ihm halt irgendwie nur ein bisschen noch den Topspin beibringen und vielleicht einen deiner Aufschläge und dann kann er mal zweite Kreisklasse spielen. Sag ich so, ja, aber ich glaube, der Wolli hat schon genug Reisepläne, als nochmal hier im Rheingau zu kommen. Aber die Idee war richtig lustig.
Das
und
stimmt,
vor allem, du spielst ja nirgendwo anders. Also ich könnte jetzt wirklich einfach das Spielrecht machen. Provisorisch.
Nee, ich bin Free Agent gerade.
Eben.
Also auch keine Ablöse und so. Also
im Tennis, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber vor 4, 5 Jahren, das hat mir damals der Tim Böseler vom Tennismagazin gesagt, irgendwo in Würzburg in der Bezirksligamannschaft sind Dirk Nowitzki und Timo Boll in einer Tennismannschaft gemeldet.
Ja, glaube ich. Dirk Nowitzki war jetzt auch bei uns in Berlin beim SCC im Verein während des Laver Cups, hat er mit Steve Nash und seinen Kindern, mit seiner Family,
ach, tatsächlich?
Die Halle 3 Tage lang übers Wochenende irgendwie von, was weiß ich, 10 bis 1 geblockt.
Haben nur seine Kinder gespielt oder hat er auch noch ein bisschen gespielt? Weil seine Hüfte
er hat
ist
auch
schon
gespielt, die haben Doppel gezockt da wohl.
Okay, weil seine Hüfte ist ja nicht so in einem guten Zustand.
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich war jetzt auch nicht da, aber ich habe halt von Freunden mitbekommen, dass gebucht wurde übers Management und er war dann auch da und die haben jeden Tag Tennis gezockt und ist halt ein geiler Lebensabend, ne? Nach der Karriere zum Laver Cup, dann brauchen wir in Berlin halt irgendwie eine Halle zum Tennis spielen.
Der macht's cool. Ja, der voll. Macht's cool. Bei meinen letzten Australian Open 2023, ja, da war Nowitzki mit seiner Familie auch in Melbourne, hatte auch ein Meet and Greet mit Sascha, mit Alexander Zverev. Das wurde dann auch vom Turnier natürlich gefilmt und für die Social-Media-Kanäle ein bisschen ausgeschlachtet, aber die hätten sich auch so, glaube ich, getroffen. Und die waren auf Weltreise tatsächlich oder halt zumindest auf Reisen. Ob es eine komplette Weltreise war, weiß ich nicht, aber das habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass sie länger reisen und die Kinder spielen auch ambitioniert Tennis. Dirk Nowitzki selbst war ja in Bayern. Wie sehr gut, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall überdurchschnittlich gut, bevor er sich auf Basketball konzentriert hat mit 15, 16. Und der hat da dann ein paar Bälle mit Sascha gezockt, ist aber kaum von der Grundlinie. Also man sieht's halt, dass die letzten Jahre hat er ja auch unter starken Schmerzen gespielt bei den Mavs noch bis 2019 und die Hüfte ist schon stark angeschlagen. Da kommt natürlich auch nicht die Größe dazu, aber Technik, Aufschlag und Vorhand waren sehr gut und die Rückhand war halt einhändig. Also so ein klassischer Jannik Schneider-Manier. Ja. Genau, das zu Dirk Nowitzki. Wie sind wir auf Dirk Nowitzki gekommen? Ach so, wegen was ich gesagt habe. Ja, genau. Also müsste man mal nachgucken, ob es das noch gibt, weil Timo Boll spielt ja jetzt seine letzte Bundesliga-Saison, internationale Karriere beendet. Vielleicht zocken die dann wirklich mal zusammen Bezirksliga.
Boah, weiß ich nicht.
Unrealistisch, ne? Aber ja. eine schöne Vorstellung.
Absolut, absolut.
Aber Timo Boll geht auch nicht mehr so flüssig. Das ist echt krass, wenn du Tischtennis-Profis, die spielen ja immer auf so einem Tartan, Quatsch. Aber es gibt so einen richtigen Tischtennisboden. Das ist jetzt richtig peinlich, weil ich gerade nicht weiß, aus welchem Material das ist, aber das ist so ein meistens roter, bei manchen internationalen Turnieren schwarzer Boden. Und Boll trainiert halt seit 25 Jahren professionell auf diesen Böden und wenn du den mal laufen siehst, also das ist richtig O-Bein-mäßig, wegen diesen ganzen, die bewegen sich ja nur mit Sidesteps, so wie du auch, aber halt auf diesem Untergrund. Tischtennisspieler haben schon eine eigene Körperhaltung.
So, jetzt musste einmal kurz der Hund raus, deswegen gab es jetzt einen kleinen Schnitt und Yannick steigt jetzt wieder ein.
Bevor ihr denkt, irgendwie für heimlichen Sachen, es war nur, Wolli ist schnell eine Runde joggen gegangen mit dem Kleinen. Wie läuft's mit dem Hund eigentlich? Den habt ihr auch noch nicht so lange.
Mega, 8 Monate ist sie jetzt.
Sie?
Ja, Zwergpudel-Mischling. Und dadurch, dass meine Freundin diese Woche auf Geschäftsreise ist, habe ich die alleinige Verantwortung, das alleinige Sorgerecht. Und ich lieb's. Ich lieb's grundsätzlich natürlich zu Hause zu sein. Und ist eine extreme, enorme Bereicherung fürs Leben und für den Alltag, ist ja sehr, sehr schön und würde ich nicht missen wollen. Ja.
Ich bin auch total,
wenn sie den Podcast jetzt mal unterbricht. Das muss drin sein.
Das ist ja okay. Ich habe heute ein Bild von mir auf den Wiesen im Podcast gezeigt. Nächstes Mal zeigen wir vielleicht den Hund. So kann man die Leute auch auf YouTube gewinnen.
genau.
Genügend. Das meistgesehene Reel von uns ist immer noch Oscar Otte,
Mit der Hundeschule.
wo die Hunde auch eingeblendet worden sind.
Ja.
Ja, kann man
Vielleicht
nicht.
eröffne ich den Videocall nächstes Mal mit dem Hund.
Einfach hochhalten, wie Simba.
Ja.
Und dann spielen wir die Musik ein. Olli, ich muss sagen, meine Stimmung hat sich in den letzten 40 Minuten extrem erhellt, weil es einfach total Spaß macht, auch wenn wir jetzt noch nicht so viel über Tennis gesprochen haben, punktuell ja schon, sich mit dir persönlich auszutauschen und auch einfach mal ein paar Sachen von der Brust zu reden, weil ich hatte tatsächlich nicht so schöne Wochen und ich möchte euch, weil ich habe auch nicht nur über die Advantage-Seite, sondern auch über Twitter und Instagram auch Nachrichten bekommen, dass ich momentan wenig Output habe und ob alles in Ordnung ist und so weiter. Das ist erstmal total sweet von euch, dass ihr merkt, dass weniger veröffentlicht wird als sonst. Das hat ein paar mehrere Gründe. Also zum einen hatte ich letztens erst den Jahrestag meiner Selbstständigkeit, habe ich über einen alten Post, hatte ich gar nicht persönlich dran gedacht. Ich bin jetzt 6 Jahre freier Journalist, seitdem ich das Tennismagazin verlassen hat. Anfang Oktober 2019 habe ich angefangen. Ich habe es jetzt 6 Jahre geschafft, davon leben zu können, auch nach Steuern ordentlich davon leben zu können und mich zu etablieren, aber tatsächlich in diesem Jahr auch ja ein bisschen umgestellt und fixere Arbeiten, die regelmäßig kommen. Im Fechten habe ich euch ja erzählt, dass ich da was mache und auch für die Bundesliga ein bisschen was mache im Fußballbereich und mit diesen beiden Sachen halt fix Arbeiten einhergehen im Monat, die schon zeitlich Zeit kosten, aber auch dementsprechend honoriert werden finanziell. Und ich für mich so ein bisschen gemerkt habe, dass ich nicht mehr jede Tennisgeschichte, nicht mehr jede Auseinandersetzung machen muss. Und was meine mentale Gesundheit angeht, das wisst ihr ja auch als Stammhörerin, bei der ich anfällig bin, vor allem Richtung Herbst, mir immer hilft, seit Jahren ist der Sport, meine Vereine und ich beschlossen habe, in diesen für mich vielleicht ein bisschen anfälligeren Zeiten mich darauf zu konzentrieren und nur die Basics zu machen beruflich, die jetzt reichen dadurch, zum Glück. Und die ich mir auch irgendwie erarbeitet habe durch 10 Jahre nur ranklotzen. So, ich bin ein bisschen lieber zu mir geworden. Früher habe ich immer gedacht, man muss Output haben, sonst ist man, also wenn ich keinen journalistischen Output habe, ich weiß nicht, Wolli, wie es dir da geht als Tennisprofi, aber das ist, da habe ich sehr viel über mich gelernt. Das ist noch gar nicht so lange her, da dachte ich, wenn ich nicht genügend journalistischen Output habe, der auch qualitativ gut ist, dann bin ich als Mensch weniger wert. Oder wenn ich mich zum Beispiel nur auf mein Privatleben konzentriert habe und viel Fußball gespielt habe oder viel Tischtennis gespielt habe und dann hat jemand anderes eine gute Tennis-Story gemacht, vielleicht sogar bei den Schwerpunkten, für die ich bekannt bin, dann hatte ich direkt so einen Stich ins Herz nach dem Motto, nee, es kann ja eigentlich nicht sein. Das geht ja nicht, dass ich jetzt mein Leben genossen habe. Weil das bin ja eigentlich, also ich bin ja eigentlich, also ich muss das ja eigentlich machen. Und da habe ich ein bisschen gesünderen Weg für mich persönlich gefunden, für den es mir auch besser geht, hat aber zeitgleich zur Folge, dass ich tatsächlich dann nicht mehr jede Story gemacht habe und meine Schwerpunkte setze. Schwerpunkt 1 zum Beispiel Jannik Sinner und Doping, bei dem dann aber auch nicht jeden zweiten Tag eine Veröffentlichung rauskommt, weil das einfach auch nicht geht. Das ist ja dem Thema und geschuldet. Und da recherchiert man auch oft und dann passiert gar nichts. Zum anderen, und das ist das wichtigere Thema, das wollte ich euch jetzt einfach auch mal transparent darlegen, das wird auch wieder mehr werden und ich plane auch Australien und ich bin in einer Woche beim UTS in Frankfurt, alle 4 Tage dort und dann wird es auch wieder mehr Output geben und wir werden auch so beide, wir können wöchentlich veröffentlichen. Ich habe auch eine Liste gemacht mit Spielern, die ich wieder anschreiben werde, dass wir wieder auch Gäste haben und so weiter. Aber das wichtigere Thema ist eigentlich, dass ich eine gesundheitliche Notsituation hatte. Das mal zu dem einen Thema, zu meiner Selbstständigkeit und zum anderen, was ein wichtigeres Thema ist, was ich zumindest ansatzweise mit euch teilen möchte, was auch Daniel ansatzweise weiß, ohne ins Detail zu gehen. Es gab eine gesundheitliche Notsituation in meinem sehr engen Familienumfeld. Und meine Familie hat immer alles für mich gemacht, gerade auch mit meiner Behinderung, meine komplette Jugend und Kindheit für mich rumgefahren und so weiter. Und ich stelle jetzt momentan einfach alles hinten an die Situation ist wieder stabil, noch nicht perfekt, aber und ich hatte ja auch in der letzten Folge erzählt, dass meine Großmutter und meine Mutter schon Operationen haben, wo auch viele Fahrten einfach anstehen, die ein anderes Familienmitglied übernehmen konnte oder so. Ja, es war auf jeden Fall ein Schock und von dem erholt man, also ich habe noch nicht so viele medizinische Notsituationen im engeren Umkreis gehabt und davon erhole ich mich auch noch ein bisschen und kümmere mich aber auch um die Familie und das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern und in der Zeit mache ich halt auch nur die Sachen, die ich machen muss, um mein Leben leben zu können, aber es wird wieder mehr Tennis-Output geben dafür oder generell journalistischer Output, auch mentale Gesundheit, Sexismus und Dopingbereich, wie ihr das kennt. Ich wollte das nur mit euch teilen zu dem Punkt, wie ich das mit euch teilen kann, um da ein bisschen auch zu sensibilisieren und Verständnis. So habe ich die Community sowieso kennengelernt zu 98% habt ihr sowieso dafür. Aber wirklich, also mein Bauch und mein Herz ist hier und mein Kopf ist hier, geht's echt ein bisschen besser jetzt, weil es mir total Spaß gemacht hat, mit die verschiedenen privaten Themen mit dir zu besprechen. Und es ist auch schön zu hören, dass du eine richtig gute Trainingswoche hast. Geht's direkt nächste Woche weiter? Sportlich? Turniermäßig?
Ja, ich, also um da nochmal kurz drauf einzugehen.
Ach so, ja,
also
natürlich, ich wollte es jetzt nicht cutten, du kannst gerne natürlich
was dazu sagen. Also grundsätzlich ist ja auch die Kommunikation zwischen uns relativ verständnisvoll, sage ich mal, weil wir auch wissen, was der jeweils andere auch immer auf dem Schreibtisch hat oder was jetzt mich betrifft, auf dem Tennisplatz hat. Und deswegen glaube ich, dass das ganze Projekt trotzdem sehr, sehr gut läuft und auch weiterhin noch besser laufen wird, weil wir da halt auch einfach gegenseitig Verständnis aufbringen, wenn es dann halt mal übers Wochenende oder wie auch immer jetzt nicht geht, auch mal kurzfristig. Und deswegen ist da einfach die Abstimmung auch ziemlich gut.
Hattest du das eigentlich, oder bist, ich hatte ja eben sogar mal eine Frage gestellt, ob du dieses Selbstwertgefühl immer losgelöst von deiner Leistung oder von deinem Einsatz als Tennisprofi siehst? Oder kennst du das Gefühl auch, wenn du sagst, ich habe heute vielleicht nicht alles gegeben, dass du dich dann schlechter als Mensch fühlst auch, weil du dich so sehr mit dem Leben als Tennisprofi identifizierst? Oder ist das, weil das sind ja eigentlich schon Alarm, also ich bin mir um meine Situation bewusst. Ich weiß, dass das auch nicht unbedingt gesund ist. Deswegen habe ich auch dran gearbeitet. Ich weiß aber sehr wohl, dass die meisten Menschen, die viel leisten oder die es in ihrer Sparte nach oben schaffen, mindestens mal solche Phasen hatten, wo das ungesund ist. Also die Leute, die es mit gesundem Work-Life-Balance nach ganz nach oben schaffen, egal in was, die sind meistens absolute Überflieger und eher nicht so die Sparte harter Arbeiter. Da sehe ich mich eher drin.
Ja, also grundsätzlich gibt es da natürlich Parallelen. Wenn Tennis irgendwie das Leben bedeutet, dann identifiziert man sich natürlich schon darüber und am besten natürlich auch immer über Erfolge und Siege und erfolgreiche Herausforderungen, die man gemeistert hat. Und das ist natürlich dann die Kunst am Ende, das Ganze dann völlig losgelöst voneinander zu betrachten. Das private Leben, das private Wohlbefinden, die innere Zufriedenheit und Genugtuung und Ruhe und auf der anderen Seite, dass ich als Tennisspieler und ich meine, das ist unglaublich schwierig, weil die Siege oder die Erfolge im beruflichen Bereich als Tennisprofi definieren natürlich irgendwo nicht nur dein Standing ganz schriftlich auf der Weltrangliste, sondern halt auch weiterführend dein Einkommen, die Turniere, die du spielst, also je besser du spielst, desto angenehmer und besser werden auch die Turniere, desto je schlechter du spielst, desto beschwerlicher werden die Turniere und auch die Reisen. Das heißt, es beeinflusst schon direkt dein Leben und je besser du performst im Tennis, desto leichter und desto mehr kann man es auch genießen, sage ich mal. Trotzdem ist es natürlich umso besser, wenn man es schafft, halt die persönliche Komponente weitestgehend davon zu lösen. Und ich glaube, in diesem, ja, wie soll ich sagen, in diesem Zwiespalt befindet man sich als Profisportler natürlich auch, wenn du sagst, jetzt habe ich mal Urlaub gemacht, und auf der anderen Seite verpasst man halt genau in der Woche irgendwie immer ein Turnier, außer im Dezember vielleicht. Das heißt, es gibt jetzt nicht wie im Fußball eine Sommerpause, wo man dann wirklich mal abschalten kann, sondern immer wenn man sich bewusst für Freizeit entscheidet, rückt auf der anderen Seite im gleichen Zeitraum vielleicht irgendjemand vor, und das dann halt ja auch irgendwo zu akzeptieren, hinzunehmen, auszublenden, das muss man vielleicht auch im Laufe der Zeit lernen. Aber ja, irgendwo das Persönliche vom Beruflichen zu trennen und sich nicht nur über den Job zu definieren und die Erfolge und sein Selbstwertgefühl daran zu koppeln, ja, das ist schon sehr, 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 sehr schwierig, denke ich.
Hundertprozentig in meinen Zwanzigern zu 100% darüber definiert. Zu 100%.
Das macht natürlich dann Niederlagen
Ja.
natürlich noch viel, viel
Boah,
schwerwiegender, wenn
brutal.
du da persönlich dann so dran zu knabbern hast. Und baut natürlich auch einen enormen Druck auf
Klar.
für Erfolg. Und ja, da die richtige Mitte zu finden, weil der Anspruch an einen, der treibt einen ja auch an, hart zu arbeiten und Entbehrungen zu machen für den Job, für die Karriere, egal in welchem Bereich. Und natürlich braucht man da dann irgendwie auch so ein bisschen eine Kopplung an Selbstwertgefühl, weil wenn dir der Erfolg im Beruf nichts gibt und
Würdest du es ja
du,
gar nicht, ja, klar.
genau, dann könntest du auch gar nicht hart dafür arbeiten, und dann würden sich die Erfolge auch nicht so gut anfühlen, wenn du nicht wüsstest, wie viel du dafür aufgewendet hast. Ja,
Voll.
aber es ist halt so ein Pendel, was in beide Richtungen ausschlagen kann, und je mehr man das in der Mitte halten kann, glaube ich, desto besser.
Ich habe das ja auch genossen, ne? Also ich genieße das heute auch immer noch und mittlerweile kann ich halt auch mal zurückblicken und sagen, ich bin da und darauf stolz oder ich habe das und das gut gemacht und so weiter. Aber so, also früher habe ich das so auf naive Weise einfach durchgezogen, ja. Also ich bin von Wiesbaden nach Fulda, von Fulda nach München, von München nach Hamburg gezogen, immer für berufliche Schritte und ich habe es nicht groß mit mir ausgemacht. Also maximal so 1, 2 Tage. Also so, ja, okay, also ist das jetzt der nächste logische Schritt oder muss ich diesen Umweg gehen? Okay, ich ziehe um. Egal wie meine persönliche Situation war. Ob ich liiert war, ob ich da ein gutes Sportteam hatte, ob ich da Freunde von alles war. Es war immer sekundär. Und zu dem Zeitpunkt aber auch von mir hundertprozentig so gewollt. Und das sage ich auch immer allen mittlerweile junge Leute in Anführungszeichen mit, ich jetzt mit 34, hatte auch schon das Privileg, mal junge Leute, die vielleicht in den Journalismus rein möchten und vielleicht hören ja auch einige zu, so ein bisschen zu briefen oder mit ihnen zu reden. Mich schreiben tatsächlich auch vermehrt mit zunehmenderen Erfolgen jüngere Leute an, wie ich das gemacht habe und so weiter. Und ich bin mit denen immer brutal ehrlich. Also ich habe jahrelang über meine Verhältnisse gearbeitet, also zeitintensiv. Ich habe in meinen jungen Jahren teilweise umsonst gearbeitet oder für sehr wenig Geld, habe Zwischenstationen eingelegt und war mehrmals davor hinzuschmeißen und ich bin mir sicher, dass eine sehr hohe Prozentzahl das auch hingeschmissen hätte, aber für mich war immer so klar, ich will Sportjournalist werden und wenn dann, das hast du vielleicht auch, so habe ich mich immer ein bisschen manipuliert, Leute, die nicht so an mich geglaubt haben, so nach dem Motto, das ist so nur so ein Hobby für ihn oder der schafft das eh nicht und so weiter, das habe ich immer versucht, so ein bisschen in Motivation umzumünzen. Und jetzt, bin ich 6 Jahre selbstständig und in der Selbstständigkeit haben auch nicht alle an mich geglaubt oder ich bin ja auch nicht ganz freiwillig selbstständig geworden und ich habe auch, wenn wir schon so ehrlich sind, also ich bestimmt 10-mal geweint in der Selbstständigkeit in den letzten 6 Jahren. Nicht auf Knopfdruck jetzt so, ich muss Emotionen rauslassen, sondern einfach so, weil ich nicht mehr konnte oder weil ich eine krasse Absage bekommen habe, wodurch ich nicht wusste, wie ich Geld verdienen soll oder so, ja, so. Aber ich habe mich da immer wieder rausgeholt und das kann ich euch da draußen mit meiner Erfahrung auf jeden Fall sagen. mit 100%iger Sicherheit, wenn man hart arbeitet und eine Tür geht zu, geht zumindest irgendwo anders ein Spalt auf. Und ob man den Spalt dann aufdrückt oder versucht, die Tür richtig aufzumachen, das hat dann auch was mit Energie zu tun oder mit dem Bewusstsein, möchte man weitergehen und gegen Rückschläge vorgehen oder ist irgendwann mal genug. So. Und jetzt kann ich auch mal mit stabileren Sachen vielleicht mich ein bisschen zurücknehmen und ohne dass, wenn ich jetzt mal ein paar Monate nicht jede Geschichte mitnehme, dass ich Angst habe, dass ich in kein Medium mehr reinkomme. Aber es fängt tatsächlich schon an, dass auch das eine oder andere Medium jetzt andere Leute bucht. Und jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, tat's hier richtig weh kurz, stechen. Und dann nach ein paar Minuten, aber dann kam auch von meinem Kopf her die Einordnung so, okay, du hast dich jetzt bewusst dafür entschieden und das sind die Begleiterscheinungen. Und damit muss man am Ende des Tages leben, so. Ja. Das, was du eben auch gesagt hast, also in vielen konnte ich mich ein bisschen wiedererkennen. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich froh, dass es bei mir keine Weltrangliste gibt im Journalismus.
Ich glaube, da sind die meisten Arbeitnehmer froh.
Ja, dieses direkte Feedback per Rangliste ist halt schon nochmal anders wild, ne? Aber ich habe natürlich auch viele Indikatoren.
Wertung, ne? Wenn du mit Leuten sprichst, so, ja, wo spielst du? Ja, 250 der Weltrangliste. Und dann so, krass. Oder, okay. Also, die können ja gar nichts damit anfangen. So, weißt du? Leute, die nicht aus dem Tennis kommen vor allem, da ist dann natürlich auch immer direkt der Anspruch, okay, bist jetzt auch nicht Top 10 irgendwie. Genau, ja. Deswegen, wenn ich jetzt halt sag, okay, ich habe einen der besten 250 Rechtsanwälte oder so, habe ich an meiner Seite, würde ich sagen, okay, das ist
völlig Wahnsinn. Ja, total. Klar. Also ich fühle mich super aufgehoben, ich werde den Fall auf jeden Fall gewinnen. So würde ich denken. Also weltweit, Top 250 Anwalt könnte ich niemals bezahlen. Das aber den hatte ich auch schon hier erwähnt, der Michi Roll, mit dem ich damals dieses Tischtennisturnier gespielt habe vor ein paar Monaten, wo wir so ein bisschen angepöbelt worden sind wegen unserer Behinderung. Ja. So, der war auch einfach unter den besten 2% im zweiten Staatsexamen in Baden-Württemberg und arbeitet jetzt in der Top-Kanzlei und ist zwar auf eine Sache spezialisiert, aber da könnte ich jetzt auch immer hingehen und fragen und würde mich super aufgehoben fühlen, ohne dass ich in der Thematik drin bin, aber einfach nur aufgrund der Umstände, die ich weiß, weil ich denke, okay, das ist ein super Anwalt. Also, verstehst du
voll,
so.
Voll, ja.
Aber da sensibilisiere ich ja immer auch für die Tennisprofis zu ihren Gunsten, dass man halt die Nummer 250 mit viel mehr Wertschätzung behandeln muss. So, ja. Aber für mich ist einfach jetzt ganz klar, ich bin jetzt 34, ich bin 10 Jahre hauptberuflich Journalist, ich habe sehr viel investiert und ich lasse mich nicht mehr von einem negativen Feedback oder von einem Medium, das vielleicht nicht mehr mit mir zusammenarbeiten möchte, komplett auseinandernehmen, im Sinne von, dass ich komplett einen Zusammenbruch habe und genauso aber auch in die andere Richtung, wenn ich eine gute Veröffentlichung habe, nicht denken, dass ich über den Dingen schwebe, weil das habe ich so um 2021, 2022, wo das alles sehr schnell ging, wo dann die Selbstständigkeit anfing gut zu laufen und ich plötzlich für Spiegel, Zeit Online, dies, das Veröffentlichung hatte, da gab es auch eine Phase, wo ich dachte so, ja, das läuft jetzt alles von selbst und in dem Moment, wo man das denkt, geht's bergab. Es hat dann kein Quartal gedauert, bis ich die ersten negativen Feedbacks bekommen habe und so, einfach weil ich dachte, ah, okay, das läuft jetzt von alleine und ich muss vielleicht ein bisschen weniger machen, so. Das hat jeder vielleicht schon mal erlebt. Und wichtig ist aber, dass man das für sich selbst einordnen kann. Und so geht's ja jedem. So, und das mache ich jetzt viel, viel gesünder. Und das wollte ich dir und auch unseren HörerInnen einfach mal erklären. Und das hat auch mit der Pause zu tun und mit den persönlichen Umständen. Trotzdem ist dieses Baby hier, der Advantage Podcast, ein mittlerweile fast 5-jähriges Kleinkind, das ich helfen werde bei der Einschulung. Um mal das Bild zu nehmen. Und der mir gegenüber sitzende wird auch eine Schultüte basteln.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ich bringe auch eine Schultüte mit.
Sehr gut. So, liebe Advantagerin, wir machen da kein großes Geheimnis draus. Wir hatten es ja vorhin sogar angekündigt. Es ist sozusagen Teil 2 der Folge 130 mittlerweile. Später Mittwochabend. Und wir machen jetzt so lange, bis die Schlafenszeit von Tennisprofi Daniel Masur erreicht ist. Damit
Viertel
er
nach sieben.
Sein, genau. Später Abend ist für uns 18.15 Uhr.
Nee, wo warst du eigentlich?
Nee, liebe HörerInnen.
Das ist Tennis, oder?
Ich hab noch meine Arbeitsende gemacht. Kann gar nicht sagen, was es genau war, zeitlich bedingt. Also kann es nicht öffentlich sagen, ja. Aber ich hatte noch gearbeitet und dann war ich noch beim, habe ich noch meine Mannschaft trainiert. Genau. Aber liebe Leute, es ist jetzt endlich die Zeit gekommen. Nach einer Stunde Podcast reden wir in einem Tennis-Podcast tatsächlich intensiv über Tennis und haben uns auch vorbereitet. Wir wollen ganz kurz über das Sinner-Alcaraz-Finale noch in Peking kurz sprechen, dann natürlich über die Weiterentwicklung des Dopingfalls rund um Jannik Sinner und sprechen dann über das Turnier in Shanghai, über die Leistung von Alexander Zverev, über den Vorfall mit Francis Tiafoe, den die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben. Und dann wollen wir, auch weil wir jetzt ein paar Wochen nicht gesprochen haben, einfach nochmal kurz ein paar deutsche Spieler updaten. Ich habe journalistisch ein paar Spieler angefragt und deren Managements angefragt nach Updates. Daniel Masur hat da ein paar Abkürzungen genommen, hat direkt angefragt und kann auch ein paar Insights geben, sofern er erlaubt bekommen hat, diese Infos dann auch mit uns zu teilen. Das nochmal schon mal für euch zur Übersicht. Und dann für dich die Frage, ist ja mittlerweile schon über eine Woche her, hast du Sinner Alcaraz das Finale in Peking geschaut? Hast du Ausschnitte geschaut? Hast du vor allem die letzten 6 Punkte im Tiebreak gesehen, die ja allesamt an Carlos Alcaraz ging?
Ja, ich habe mir eine Zusammenfassung angeschaut. Ich fand ja grundsätzlich, die Turniere jetzt in Asien sind zeitlich bedingt ein bisschen schwierig zu verfolgen. Yes. Die meisten Matches laufen am Nachmittag, da bin ich halt selber noch im Training und bekomme dann eigentlich nach dem Training, wenn ich Social Media mal aufmache, dann so die Highlights, die Zusammenfassung, die Sachen, die jetzt besonders erwähnenswert waren, irgendwie zugespielt. Da waren jetzt natürlich viele, viele Sachen, die jetzt nicht nur mit Tennisballwechseln zu tun hatten, dabei. Aber es war wohl eines der besten Matches dieses Jahr. Die Highlights waren unglaublich und war mal wieder ein richtig gutes Aufeinandertreffen der beiden. Da bildet sich ja jetzt auch eine neue Rivalität. Jetzt dadurch, dass die großen drei abgelöst wurden, hat man da jetzt eigentlich schon wieder zwei, die dem Ganzen zumindest in den Kinderschuhen irgendwie ebenwürdig sind. Und
hat so ein bisschen was von den frühen Duellen Federer-Nadal. Natürlich sind die Stile nicht so unterschiedlich wie damals, aber von der Altersstruktur natürlich auch ein bisschen Unterschied. Der Altersunterschied war natürlich größer zwischen Nadal und Federer, aber trotzdem erinnert es mich so ein bisschen an die beiden jungen Federers und Nadals, ne? So.
Ja, ich fand die Unterschiede bei Roger und Rafa so, der eine Rechtshänder, Linkshänder, einhändig, beidhändig,
viel größer,
der eine so nur athletisch, der eine, also am Anfang so, sage ich mal, wenn man sie jetzt auf ein Merkmal reduziert, der eine, der komplett über Athletik kommt, der andere total elegant, also man hätte so schablonenartig kaum ein konträres Bild zeichnen können. Jetzt hat man natürlich schon andere Charaktere, wobei Alcaraz halt natürlich jetzt auch dem Thema geschuldet, was wir sicher auch gleich ansprechen werden, dass Alcaraz einfach als Gesamtbild halt ein bisschen mehr Superstar-Faktor hat, weil das Image halt jetzt noch komplett ohne Kerbe ist, sage ich mal.
Und aber auch unabhängig davon ist halt extrovertierter Typ gegen introvertierter Typ, ne? Also mal alles außen vor gelassen.
Total, also
kannst du dich noch an diese Tanzkamera erinnern bei dem in Paris oder so, wo die immer die Treppe runtergelaufen sind und das Social-Media-Team hat dann Musik eingespielt und Alcaraz ist direkt abgegangen und hat seine Moves gebracht. Und
Als Spanier hat man da natürlich auch einen Vorteil.
Ja, wobei also, wahrscheinlich Berrettini und Musetti oder so da auch noch ein paar Moves ausgepackt hätten, aber das entspricht ja,
das
halt
alles,
nicht.
Das ist alles weiter im Süden.
Ja, genau,
Ja,
natürlich. Es entspricht aber auch
so.
einfach nicht dem Naturell von Yannick, ne?
Nee. In Südtirol, da tanzt man nicht so viel.
Oh, jetzt weiß ich nicht, ob du, oh, nicht, dass wir hier Hörer in Südtirol haben. Falls doch, schreibt uns bitte mal. Ich glaube schon, dass da auch
Ja,
getanzt wird,
aber
oder?
dann nur mit Tanzvideo im Anhang.
Genau, bitte mit Beweis. Yannick Sinner hat im Übrigen schon eine Runde vorher mit dem Halbfinalsieg in Peking auch erreicht, dass er die meisten Siege aller Spieler hat im Kalenderjahr 2024 und ist ja natürlich auch noch in Peking im Rennen. Dementsprechend hat sich daran noch nichts ändern können. Natürlich müssen wir auch über die
Du meinst in Shanghai im Rennen?
habe ich wieder Peking gesagt?
Genau,
Ja,
ja.
genau. Peking ist schon vorbei und in Shanghai ist er natürlich noch im Rennen. Danke für die Korrektur. Natürlich müssen wir auch noch mal über den Dopingfall von Yannick Sinner sprechen. Ihr wisst das, ich erwähne es trotzdem noch mal. Es gab die Sonderfolge mit meinem lieben Kollegen und noch mal anders krasserem Doping-Experten international gesehen, Edmund Willison. An dieser Stelle auch noch mal ein großes Shoutout an seinen Newsletter Honest Sport auf Substack und auf Twitter ebenfalls unter Honest Sport zu finden. Unbedingt Folgeempfehlung dieses Newsletters, der auch kostenlos ist, der updatet zweimal die Woche über Doping allgemein und verfolgt natürlich auch den Sinnerfall. Und wer es noch nicht gemacht hat, auch eine Hörerempfehlung unseres Sonderpodcasts. Da haben wir 2 Stunden über den Fall geredet. Samstag vor einer Woche, wir haben wie gesagt Mittwoch, den 9.10., ist das passiert, was viele nicht so genau einschätzen konnten, ob es dann passieren wird. Selbst ich war sehr, sehr unsicher. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat Einspruch eingelegt gegen das erste Urteil der ITIA, die International Tennis Integrity Association, die in London im selben Haus wie die ITF sitzt und seit 2020 unabhängig agieren soll beim Thema Doping und Matchfixing im Tennis. Die machen immer in erster Instanz die Urteile. Und das Urteil kennt ihr ja, dass das Ergebnis, das Preisgeld und die Weltranglistenpunkte aus Indian Wells abgezogen worden sind, aber dass Jannik Sinner weiter spielen durfte. Jetzt hat die WADA entschieden, dagegen Einspruch einzulegen und möchte eine Sperre zwischen 1 und 2 Jahren vor dem obersten Sportgerichtshof CAS erzwingen, sozusagen in einer Revision, weil sie diesen Begriff, das haben wir ja auch in dieser Folge und auch mit Wolli auch schon deutlich gemacht, ich habe es mir extra auch nochmal notiert, dass ich auch aus rechtlichen Schritten nichts Falsches sage, dieses No Fault or Negligence, also kein Fehler und keine Absicht in der Handlung, findet die WADA war inkorrekt. Also sie glauben sozusagen, dass es zwar unschuldig oder unabsichtlich passiert sein könnte, aber trotzdem hat er einen Anteil daran, einen Fehler begonnen, sie waren unvorsichtig etc. Ne? Also man hätte Handschuhe, das kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Sie hätten Handschuhe benutzen müssen, sie hätten das Dopingmittel gar nicht erst bei sich haben dürfen, der Fitnesstrainer, das haben wir alles ausführlich erklärt. Und auf Englisch hat die WADA geschrieben, however, WADA will indeed argue that Sinner was at fault, yet it will not seek to have his results, and therefore his recent US Open win disqualified. Das heißt, sie werden dagegen Einspruch einlegen und suchen eine Strafe zwischen 1 und 2 Jahren, weil sie denken, dass er eine Mitschuld trägt. Aber wenn es diese Strafe gibt, werden nicht noch nachträglich die bisherigen Resultate aus dem Verkehr gezogen. Also der Grand Slam-Titel in New York, der ist sicher. Trotzdem gibt es da ein paar Fallstellen. Seid euch sicher, ich habe zwar gesagt, ich habe ein bisschen weniger gearbeitet, aber diesen Fall verfolge ich sehr intensiv. Stehe auch mit Edmund im Austausch. Wir haben viel gelesen, wir haben viel befragt. Ich habe mit ITIA geredet, ich habe mit WADA-Kontakten geredet. Die dürfen natürlich nicht so viel sagen, schon gar nicht für Öffentlichkeit bestimmte Sachen. Deswegen kann ich euch nur eine sehr ausgewählte Auswahl geben. Nach all dem, was ich gehört habe, ist meine Prognose, dass es zwischen 3 und 6 Monaten dauern wird, bis diese Entscheidung vor dem obersten Sportgerichtshof CAS verkündet wird. Ähnlich wie in dem bisherigen Verfahren werden jetzt natürlich Anwälte auf Anwälte treffen und gegeneinander versuchen, das Bestmögliche für ihre jeweilige Seite, also den obersten Sportgerichtshof, die WADA, Entschuldigung, oder halt Yannick Sinners Seite vorzugehen. Also wir haben jetzt Oktober, das heißt, Wolli, ich rechne, um ehrlich zu sein, mit keinem Urteil noch in diesem Jahr. Es würde mich überraschen. Ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber es würde mich überraschen. Das heißt, wir werden uns noch ein bisschen länger damit auseinandersetzen müssen. Ich habe mit der ITIA gesprochen, weil ich vor allem auch mal wissen wollte, oder was ich euch mit euch auch teilen kann, wann wusste eigentlich die WADA über den Dopingtest, über den positiven Dopingtest Bescheid von Yannick Sinner? Und tatsächlich ist es so, dass die WADA in der Kommunikation involviert ist. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem Yannick Sinner über die positiven Dopingtests, es gab ja einen am 10. und einen am 18. März, informiert worden ist, 4 Wochen später, wusste auch die WADA Bescheid. Was meiner Meinung nach die WADA nicht so ein gutes Licht rückt, weil sie bis ganz, ganz lange, die haben ja nochmal ihre Frist, du erinnerst dich, Wolli, ne? Wir haben das ja im letzten Podcast schon besprochen, dass die nochmal ihre Frist verlängert haben. Und ich mir halt denke, wenn die schon sagen wir mal, Ende April Bescheid wussten oder Mitte April Bescheid wussten, wie das überhaupt so weit kommen kann, dass sie so eine Frist überhaupt verlängern müssen, um dagegen Einspruch einzulegen. Das ist das, was ich erstmal sagen kann. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil zum Beispiel auch Martina Navratilova hat dann argumentiert und hat gesagt, ja, die WADA hat keine klare Linie. Diese mehr als 20 chinesischen Schwimmer, über die ich ja auch während Olympia fürs ZDF berichtet habe, der Fall wird nicht nochmal neu aufgerollt. Und dann der Fall von Yannick Sinner wird nochmal neu aufgerollt von der WADA. Wer genau zugehört hat, weißt du ja auch, Wolli, wir haben darüber auch noch geredet, dass natürlich die WADA auch gewisse Probleme hat, was auch chinesische Vizepräsidentin angeht, beziehungsweise Kontakte nach China, Sponsoren etc., aber die sind im Tennis ja auch vorhanden. Zum Beispiel die Australian Open hatten, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber hatten zwei chinesische Hauptsponsoren und so weiter. Die ATP und die WTA sind wieder in China. So haben natürlich nichts mit dem Fall zu tun, aber die sind natürlich auch genauso in Italien und so weiter. Ich fand die Argumentation ein bisschen, weiß ich nicht. Und dann gibt's noch ein, zwei Sachen, wo Edmund und ich dran sind, die wir aber nicht öffentlich sagen können. Ich kann es noch nicht mal auch andeuten und so weiter, aber ich habe ja die beiden Tests angesprochen. Die waren, glaube ich, 8 oder 9 Tage auseinander. Und dann könnte man sich halt die Frage stellen, ob es vielleicht in der Zwischenzeit nicht vielleicht auch noch Tests gegeben haben könnte. Und da sind wir halt gerade dran, das auch nochmal zu klären, ob es zum Beispiel wirklich nur diese 2 Tests gab. Alles andere kann ich öffentlich jetzt noch nicht sagen. Aber dieses 3 bis 6 Monate ist auf jeden Fall was ich sagen kann. Yannick Sinner hat das natürlich auch nicht gefallen. Der hat sich öffentlich auch geäußert. Uns wird diese Episode noch ein bisschen verfolgen. Und 1 bis 2 Jahre Strafe würden, und das ist, glaube ich, auch noch nicht so vielen klar, nicht rückwirkend erzwungen werden, sondern ab dem Zeitpunkt, wo das Urteil des CAS gefällt wird. Das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel nach 3 bis 6 Monaten Anfang des Jahres ist, sagen wir mal 13. Februar, und sie würden ein Jahr entscheiden, dann wäre ab dem 13. Februar ein Jahr raus. Kurz vor seiner Prime oder in seiner Prime. Und das ist halt schon krass. Und das kann passieren. Also das ist jetzt wirklich ein realistisches Szenario.
Und wie realistisch ist es, dass diese Strafe dann nochmal verkürzt wird, eventuell, weil das gibt's ja auch.
Ja,
kannst
zum
du
Beispiel
dazu was sagen? Was ist da so deine Meinung?
Unser Freund Andy Roddick, der Freund des Podcasts, hat in seinem Podcast gesagt, er geht von der politischen Entscheidung aus, also von einem Mittelweg. Er hat gesagt, er denkt, dass es 6 Monate Sperre geben wird. Er hat es natürlich auch nicht begründet, sondern es war eher so eine meinungsstarke Aussage mal wieder. Ich sag's euch ganz ehrlich, liebe Leute, ich kann keine verlässliche Aussage machen. Der Kass hat sehr unterschiedlich geurteilt in den letzten Jahren. Und ich habe auch mein Selbstvertrauen verloren in solche Entscheidungsfindungen. Und jedes Mal, wenn ich Prognosen gegeben habe, lag ich falsch. Ich sage aber, wie gesagt, es ist ein realistisches Szenario, dass er noch gesperrt wird. Also er muss das jetzt wirklich befürchten.
Ja, ich glaube auch, dass alles andere auch erstmal abzuwarten bleibt. Und wie du schon sagst, schwierig da irgendwelche Prognosen zu treffen, weil es von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Aber dadurch, dass wir halt das Thema dann doch relativ ausgiebig in den letzten Episoden auch thematisiert hatten, auch mit einer Sonderfolge, ist natürlich jetzt auch richtig und wichtig, dass wir jetzt diese Neuigkeiten auch mit reinbringen.
Du hast ja auch gesehen, wie ich jetzt schon am Eiern war, ne? Wie ich etwas ausdrücke und so weiter. Es ist einfach komplette Interpretationssache auch. Und es geht jetzt auch darum, welchem Narrativ wird geglaubt und wie können die Anwälte das, also das eine Narrativ ist ja ganz klar, es gab mehr als 30 Fälle von Clos de Bol seit 2019. Ja, um euch auch mal ein bisschen zumindest einen Einblick zu geben in unsere Recherchen, wir gucken natürlich weiter zurück als 2019. Wie prominent ist in Italien davor Clos de Bol gekauft worden, benutzt worden, verbotenerweise benutzt worden? Und da gibt's sportartübergreifend halt auch Fälle bis, haben wir gefunden, bis in die 90er, 80er Jahre im Radsport. Das heißt, das ist historisch gesehen ein Dopingmittel, das im italienischen Raum als Narrativ auch benutzt wird. Ja, und dann wird natürlich ganz scharf da reingeguckt, wie hoch die Fehlerprozentzahl von Sinners Team war, dieses Mittel bei sich zu haben, zu massieren ohne Handschuhe etc. pp. Ja, und das ist halt alles Interpretationsspielraum. Aber du hast vollkommen recht. Ich sollte mich da jetzt auch nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Aber ich kann euch nur empfehlen, Edmunds Newsletter zu abonnieren und auch bei uns weiter up to date zu sein. Falls ich zu dem Thema auch was veröffentliche, wird es sowieso zusammen mit Edmunds sein und dann auch bei uns geteilt werden. Hast du noch irgendwie ein Bauchgefühl oder wie hast du reagiert, sag mir mal, wie du reagiert hast, als du davon, es war übrigens auch krass, die Pressemitteilung kam raus an einem Samstagmorgen um 9.17 Uhr. Ja, das ist schon mal auch Schande, eine Pressemitteilung an einem Samstagmorgen um 9.17 Uhr rauszubekommen. Ich war zum Glück schon wach.
Freitagabend.
Und ich habe auch
WLAN
gehört,
war noch nicht gut.
Ich habe gehört, die sollte auch eigentlich Freitag rauskommen.
Warum ja, sage ich ja. Sage ich ja, das WLAN war nur nicht gut.
Sie ist ja, erst Samstagmorgen rausgegangen. Es gab argumentative Schwierigkeiten in der Pressemitteilung oder jemand wurde noch nicht informiert, fristgerecht. Das weiß man ja nicht so genau. Aber hättest du nach all dem, was du mit mir jetzt so erarbeitet hast, nach dem Podcast und so, hättest du damit gerechnet?
Erster Eindruck war, ja, dieses Wort politische Entscheidung oder politische Motivation spielt da irgendwo schon mit. Ich hatte ja irgendwie das Gefühl, dass die WADA jetzt vielleicht erstmal was machen musste, um was zu machen. Was dann am Ende daraus wird, wie du schon gesagt hast, ist jetzt sehr, sehr schwierig zu prognostizieren und wäre jetzt einfach zu sehr ins Blaue gesprochen, aber grundsätzlich stellt man sich bei dieser Story, muss man sich halt fragen, ob man das Ganze einfach glaubt oder nicht. Ich glaube, da scheiden sich halt die meisten Geister, weil entweder du gehst halt damit, okay, die Story ist einfach astrein und das kann ich mir so vorstellen und ich bin überzeugt davon, dass es so war. Dann ist natürlich alles andere als ein kompletter Freispruch wäre falsch. Aber wenn du halt sagst, nee, kaufe ich nicht ab, dann geht's natürlich in die andere Richtung. Deswegen, es geht jetzt gar nicht mehr so viel, finde ich, So ist meine Wahrnehmung, um irgendwelche Beweise, sondern es ist halt so ein bisschen so eine Glaubensfrage geworden, ob du halt mit dieser Geschichte gehst oder nicht. Und was mir halt auch noch bei dem Thema jetzt neu aufgefallen ist, was ich in einem Artikel gelesen habe bezüglich dieser Tests, grundsätzlich der Weiterentwicklung der Testverfahren und der Genauigkeit, weil es ja da auch um ganz, ganz kleine Mengen von Substanzen geht, die im Körper nachgewiesen werden können. Und da habe ich in einem Artikel gelesen, dass die Tests so scharf sind, sage ich mal, dass man einen Zuckerwürfel in einem Schwimmbad, in einem großen Schwimmbecken nachweisen könnte. Und das einfach sich das mal vorzustellen, wie sensibel das Ganze dann inzwischen ist, ohne Wertung, das ist schon krass, muss ich sagen.
Guter Punkt. Kann natürlich zum einen dann missbraucht werden, wenn jemand wirklich verunreinigt ganz kleine Mengen im Körper hat. Zum anderen, man kann es dann natürlich auch wieder andersrum argumentieren, Leute, die versuchen, so ein Dopingmittel zu verschleiern mit Methoden und dann nur noch ganz, ganz geringe Mengen absichtlich im Körper haben, können so natürlich dann auch überführt werden. Also auch das siehst du, Olli, da kann man wieder in beide Richtungen, deswegen hast du ja auch völlig richtig gesagt, ohne Wertung argumentieren. Wir fassen kurz nochmal 10 Sekunden zusammen. Die WADA hat Einspruch eingelegt gegen das ITIAA-Urteil. Die WADA wird jetzt darauf plädieren in dem Verfahren, dass Yannick Sinner eine Schuld trägt oder eine Mitschuld trägt und sucht eine Strafe zwischen 1 bis 2 Jahren. Das Urteil erwarte ich als Doping-Experte in 3 bis 6 Monaten nach all dem, den Informationen, die mir vorliegen und den Gesprächen, die ich geführt habe. Eine andere Frage ist, gab es noch einen dritten oder einen vierten Dopingtest während des Turniers in Indian Wells? Und wie viele italienische Fälle gab es in den letzten 20, 30, 40 Jahren wirklich? Da sind wir so ein bisschen dran. Genug Doping. Die lange Folge ist, wie gesagt, auf allen Kanälen online. Shanghai läuft seit einigen Tagen im 128er Feld. Bevor wir über das Sportliche sprechen, die Sandplatzgötter, deren Gründer, ist ja eigentlich eine One-Man-Show, ist zwar eigentlich eine Mannschaft, aber diese ganzen Seiten werden ja von Christian Schwell geführt, der das immer super ironisch und auf einem guten Niveau macht, der auch im Jahr 2020 auch schon mal in diesem Podcast zu Gast war. Die haben eine Kolumne im Tennismagazin und er hat das Ganze relativ kritisch beäugt in seiner Kolumne, dass diese 128er Felder bei Masters-Turnieren, die über 10 Tage gestreckt werden, ganz schön langatmig sind, zumindest an den ersten Tagen. Es gibt auch zwischendrin natürlich vollgepackte Tage, aber teilweise auch so ein bisschen strukturelle Schwierigkeiten. Wann spielt wer nur jeden zweiten Tag? Es geht halt so ein bisschen mehr in Richtung dieses Grand-Slam-Gefühl, nur dass es halt nicht so wertig ist und eigentlich nur die Tennisblase interessiert. Wie beobachtest du als Tennisprofi diese länger gestreckten Masters-Turniere?
Ich finde es tatsächlich ziemlich interessant. Also ich habe in die Kolumne auch reingelesen und kann die Argumentation total nachvollziehen und als außenstehender Betrachter absolut richtig. Ging halt darum, dass vor allen Dingen auch gegen Ende der Woche der Zeitplan nicht immer komplett vollgepackt werden kann, dann lange Pausen sind zwischen den Matches und künstlich die Ansetzungen halt so geschoben werden, dass man irgendwie den Tag füllt. Und natürlich auch in den ersten Runden die Topgesetzten freilos haben und ja, halt in den ersten Runden dann vielleicht quasi die Quali weitergespielt wird, weil dann oft halt niedriger gerankte Hauptfeldspieler, ja, zum Teil natürlich auch gegen alle Qualifikanten, die reinkommen, spielen und so weiter. Ich bin ja
Genau,
grundsätzlich
ganz
ein.
kurz noch die 2 Hauptargumente, dann kannst du weitermachen. Also das eine Hauptargument war halt, dass es nur ums Geld geht, dass halt mehr Turniertage mehr Monetarisierung bedeuten. Und das zweite Hauptargument der Sandplatzgötter war eine erste Runde ohne Star Power, weil die besten Profis, also alle gesetzten Spieler, ein Freilos haben. Und ist hier sogar ein Zitat drin, es ist die große Chance für Spieler jenseits der Setzlisten, die eine komplette Masters-Runde unter sich ausmachen. Stadiontribünen und Streaming-Plattformen lassen sich damit aber nur moderat füllen. Genau, das nochmal kurz dazu.
Ja, das stimmt. Am Ende muss ja auch das Turnier dann den Strich drunter machen und dann entscheiden, ob sich das dann als Gesamtkonstrukt gut finanziert. Da weiß ich nicht, wie ausschlaggebend da dann die Verkäufe, Ticketverkäufe oder halt der Anteil an den Fernseheinnahmen für die erste Runde ist, weil es wird ja als Gesamtpaket, sage ich mal, vermarktet. Grundsätzlich bin ich halt schon auch aufgrund meines Rankings, sagen wir mal um die 250, schon daran interessiert und finde es eigentlich gut, wenn wie bei den Grand Slams, bei den größten Turnieren, eigentlich erstmal große Felder sind, wenn man da halt auch immer wieder sieht, wie Qualifikanten 1, 2, 3 Runden gewinnen und Spieler, die halt, sage ich mal, 150 oder 180 stehen, die Chance bekommen, diese Woche auch mal bei den Leuten, die halt erste 30 stehen, mitzuspielen. Und deswegen, wie gesagt, auch aus einer persönlichen Motivation raus, fände ich es natürlich gut, wenn große Turniere, wenn sie die Anlagenkapazität haben, was ja natürlich auch immer ein Faktor ist, du brauchst natürlich viele Plätze, um viele Matches austragen zu können, wenn die große Felder machen, damit einfach viele Spieler, man spricht auch immer von Jobmöglichkeiten, viele Spieler müssen, sollen vom Tennis leben können, genug Geld wird halt einfach in der heutigen Zeit verdient und die Verteilung geht halt sehr, sehr spitz nach oben, das heißt oben wird halt einfach extrem viel ausgeschüttet und ich finde, wenn man halt wie bei den Grand Slams die Felder größer macht, wird man halt auch sehen, dass das Level in einigen Wochen eng zusammenrücken kann und man gibt halt einfach mehr Spielern die Chance, direkt, sage ich mal, auch bei den höher gerankten Spielern mitzuspielen. Deswegen finde ich es grundsätzlich sehr, sehr gut, wenn es große Felder gibt. Man kann natürlich über die Setzpositionen beziehungsweise über die Freilose in der ersten Runde für die gesetzten Spieler kann man reden. Deren Argument wird natürlich sein, noch größere Felder sind größere Matches für uns. Damit trifft man halt so ein bisschen eine Ausnahmeregelung für die Gesetzten, sagt, okay, ihr kriegt eh einen Freilos, ihr habt damit quasi gar nichts zu tun. Ob das dann immer ein Vorteil ist, in der zweiten Runde gegen jemanden zu spielen, der schon ein Match hatte, ist dann auch wieder die Frage. Und ja, deswegen kann ich diese Argumentation als Zuschauer total nachvollziehen. Wollte jetzt aber auch mal einen Spielerpunkt aus meiner Sicht mit reinbringen, der es eigentlich sehr, sehr gut findet, weil viele Spieler, die halt vielleicht über ein ganzes Jahr gesehen nicht das Niveau von den ersten 50 oder den ersten 100 haben, trotzdem bei diesen Turnieren die Chance haben, erstmal an den Events teilzunehmen, weil es ist ja schon eine unglaubliche Erfahrung, solche Masters-Turniere zu spielen und dann die Chance haben, weit zu kommen und natürlich auch viel höheres Preisgeld zu machen als jetzt beispielsweise bei Challenger-Events. Und wenn man sich jetzt mal die Quali bei so einem Masters hier anschaut, da sind halt die ersten Gesetzten knapp unter den ersten 100, aber danach alles, was 100 und niedriger gerankt ist, sind halt sehr, sehr viele Challenger-Spieler auch und für die ist sowas dann halt schon auch wichtig.
Wir haben uns ja rausgeschrieben, zum Beispiel Spieler wie Denis Shapovalov und Daniel Evans haben Quali gespielt. Daniel Evans, das hatten wir schon mal als Thema, auch durch sein bewusstes Auftreten bei Olympia, aus den Top 100 gefallen. Ich weiß gar nicht, auf welches Turnier er da verzichtet hat. Ich glaube, es war Washington, ne? Irgendwie sowas. Der hatte da ziemlich viele Punkte in Washington zu verteidigen. Also es waren echt gute Spieler.
Genau, der hatte Washington letztes Jahr gewonnen, 500 Punkte.
Genau, das war's. Aus deutscher Sicht, Matera und Hanfmann haben erste Runde Quali in Shanghai verloren. Ich habe, während du gerade zu Recht diese Spielerperspektive aufgezeigt hast, nochmal das Preisgeld gegoogelt aus Shanghai. Für die erste Quali-Runde Teilnahme gibt's, also erstmal, es sind 8, irgendwas Millionen US-Dollar komplett an Preisgeld, also heftig und auch viel mehr als in Peking. Quali-Runde 1 sind 7.000 Dollar, Quali-Runde 2 sind 13.5. Wenn man die Quali schafft oder im Hauptfeld steht, 23.250, wenn man eine Hauptrunde übersteht und ins 64er fällt, sind es 34.500, geht dann so weiter. 59.000. Jetzt sind wir momentan im Achtelfinale, da gibt es schon 101.000. Der Gewinner kriegt 1,1 Millionen US-Dollar und das sind 12% weniger als im letzten Jahr. Dafür sind zum Beispiel die Runden der letzten 16, der letzten 32, der letzten 64 und 96 mehr geworden. Also zum Beispiel, das ist sehr interessant auch für dich, die ersten beiden Quali-Runden sind zu 35 und zu 43% gestiegen an Preisgeld. Die erste Hauptrunde 24% plus, das 64er Feld 11% plus, das 32er Feld 5% plus und das die letzten 16 kriegen 4,1% mehr als letztes Jahr. Das Viertelfinale ist plus minus gleich, 0,29%. Und Halbfinale, Finale und Finale haben 7, 11 und 12% Verlust im Vergleich zum Vorjahr. So soll das Ganze ein bisschen mehr in der Breite verteilt werden. Und das spricht ja dann auch nochmal für dein Narrativ und für dein Argument. Wenn es dann Spieler aus dem Segment in einen dieser ersten Hauptrunden schaffen, kriegen sie mehr als in den vergangenen Jahren, um sich dann auch breiter aufzustellen für die etwas trockeneren Wochen in den Jahren, in dem Kalenderjahr, wo es dann halt mal nicht so läuft.
Ja, zumal auch der Quali-Cut jetzt bei 318 war. Du musst halt sehen,
ehrlich,
so ein 318. Ja,
das heißt, du hättest Quali spielen können?
Ja, wenn ich wahrscheinlich vor Ort gewesen wäre, brauchst du ja auch ein Visum. Ja, das heißt, krass, du musst dich einige Wochen vorher natürlich drum bemühen, eine Woche meistens nicht spielen, um irgendwie zur Botschaft zu gehen, deinen Pass abzugeben, dann musst du mich abholen, dies, das.
Aber auf jeden Fall, du machst das ja selbst. Aber so ein Alcaraz macht das doch nicht selbst.
Nein, wahrscheinlich nicht, ja. Also das hoffe ich, dass er da nicht viel Zeit mit verliert. Aber was ich halt sagen wollte, sagen wir mal, du bist halt schlechter gerankt als 250 und hast vielleicht das Jahr, sagen wir mal, plus minus 50.000 Euro Preisgeld gemacht, brutto. Da sind halt 7.500 schon eine gute Woche für dich, wenn du es aufs Jahr rechnest, ja, und darum ging es halt auch, dass wenn Spieler, die jetzt, sage ich mal, nicht unter den ersten 150 stehen und regelmäßig ATP 250 Qualis, Grand Slam Qualis und dann halt auch mal ein paar Runden gewinnen, für die Jungs ist es dann halt schon auch viel Geld und eine gute Möglichkeit, mal bei einem Masters Turnier überhaupt zu starten. Und nur weil jetzt jemand mal ein bisschen weiter hinten steht, heißt es ja nicht, dass er das Level nicht hat, um in der Woche auch mal dann eine Runde im Hauptfeld zu gewinnen.
Ja. 7.000 sind doch auch Pi mal Daumen Challenger-Turniersieg, oder? 7.000 brutto?
Es kommt drauf an, welche Kategorie. Ich glaube, die kleinste Kategorie, also für mich sind ja 50er irgendwie keine richtigen Challenger, weil die Kategorie gab es eigentlich nie. Also ich weiß nicht, was beim 50.000er gibt, aber davor die Jahre gab es halt immer 75 und aufwärts und ich glaube, da gibt es 10.000 oder sowas für einen Sieg. Ja, plus minus, also ungefähr, ja, geht zumindest in die Richtung.
So, und die 7.000
sicher mehr als die zweite Runde beim Challenger, ja.
Ja, und die 7.000 hätte man jetzt bekommen, wenn man die Quali, an der Quali teilgenommen hätte, ja, also erste Runde Quali, also wenn
klar,
man
klar, dann musst du natürlich auch deinen Flug noch klar zahlen.
Natürlich.
Hast Hospitality erst wahrscheinlich ein, maximal zwei Tage vor deinem ersten Match. Nach Asien reist eigentlich 3-4 Tage vorher an, das heißt, da kommen auch noch mal 500 bis 700 Euro dazu. Also ich sag mal, da hast du auch schon 2.000-3.000 Euro Kosten, aber trotzdem gehst du auf jeden Fall mit Plus raus. Es sei denn, du fliegst Business.
First Class natürlich. Wenn schon, denn schon, ne? Betrachten wir das Turnier ganz kurz mal aus deutscher Sicht. Matra und Hanfmann in der Quali raus. Sascha Zverev war der einzige deutsche Teilnehmer im Hauptfeld. Euch wird aufgefallen sein, dass Jan-Lennard Struff nicht in Asien war, der nach dem Laver Cup, wo er ja kurzfristig als Ersatzmann, als Alternate eingesprungen ist, da eine schöne Woche hatte, natürlich auch finanziell dafür belohnt wurde. tatsächlich durch das lange Sitzen und durch wenige Spielen wieder ein bisschen Hüftprobleme bekommen hat. Die FAZ hat unter anderem auch ein bisschen schnippig darüber berichtet, dass es vielleicht die falsche Entscheidung gewesen sein könnte, aus Hüftsicht. Ich hatte persönlichen Kontakt mit Jan-Lennard Struff die Woche, hab ihn angefragt, ob er für unseren Podcast eine Auskunft geben möchte. Und er hat geschrieben, dass es wieder besser geht, Zitat, und dass er die Hüfte jetzt im Griff hat und seine Turnierplanung ist, warte, dass ich nichts Falsches sage. So viel Zeit muss sein, 10 Sekunden, weil das habe ich mir nicht rausgeschrieben, aber ich gucke es kurz nach. Das UTS in Frankfurt am übernächsten Wochenende und danach Wien, ATP-Turnier in Wien. Und ihr habt sicherlich auch alle in der Zwischenzeit mitbekommen, dass er die Partnerschaft mit Carsten Ahrens zum Ende des Jahres beendet. Und aber noch bis zum, also das ist ja auch nicht üblich, ne, dass wenn man eine Trainerpartnerschaft beendet, dass man das nicht sofort macht, sondern noch das Jahr zu Ende bringt. Das spricht ja auch für das langjährige Vertrauensverhältnis. Die arbeiten, glaube ich, seit 2015 zusammen. Und sein Fitnesstrainer bleibt im Team und wow, da sieht man, wie viel ich gerade im Kopf habe. Hilfst du mir gerade mal mit dem Namen, bitte? Der Tourcoach.
Marvin Nettoschiel.
Dankeschön, Marvin Nettoschiel, der natürlich hier auch schon zu Gast war. Hätte ich wahrscheinlich jetzt noch 10, 15 Sekunden in meinem Hinterstübchen graben müssen, bis der Name wieder kommt. Der wird dann der einzige Haupttrainer sein im Jahr 2025. Und Wolli hat ja schon geupdatet. Altmaier und Köpfer befinden sich gerade in der Trainingsgruppe Masur.
Ja, diese Woche darf man das so nennen. Ja, ist okay.
Du ziehst dich schon mit, oder?
Diese Woche, ja, vielleicht.
Hast du mit Dominik Kontakt gehabt? Der hat ja auch immer mal wieder körperliche Probleme. Darfst du da was teilen? Geht's ihm gut? Muss er dosiert trainieren? Oder wenn du nichts dazu sagen kannst,
Nee,
auch okay.
er ist heute angekommen und bereitet sich jetzt auf Antwerpen und Basel, meine ich, hat er gesagt, vor. Und ja, er war ja seit US Open auch raus, hat keine Turniere gespielt, sich dann zu Hause vorbereitet und steigt jetzt wieder ein für die letzten Wochen, genau.
Davis Cup Finals stehen ja auch noch an. Da steht das Team auch. Kommen wir gleich nochmal dazu. Um die deutsche Brille zu beenden, Alexander Zverev ist gegen David Goffin im Achtelfinale ausgeschieden, heute bevor wir aufgenommen haben. Alexander Zverev hat es geschafft, dieses Jahr bei jedem Masters-Turnier mindestens das Achtelfinale zu erreichen. Das ist in puncto Konstanz eine sehr große Errungenschaft. Ich habe in der Runde der letzten 32 das komplette Spiel gegen Taylor Kriegsbohr gesehen und habe versucht zu schauen unter den Gesichtspunkten, dass ja Alexander Zverev mit einer Lungenentzündung, die diagnostiziert wurde, am Rande oder kurz nach dem Laver Cup in Berlin nur eine Woche Pause gemacht hat und dann nach Shanghai geflogen ist und gesagt hat, es kann nicht schlimmer werden, hat der Arzt gesagt, und deswegen kann ich auch spielen. Dieses Narrativ, diese Aussagen hat man ja schon öfter von ihm gehört, auch mit der Knieverletzung nach Wimbledon, dass der Arzt gesagt hat, es kann nicht schlimmer werden. Und unter dem Gesichtspunkt habe ich mir dieses Spiel angeguckt und er war schon fit. Er hat den ersten Satz im Tiebreak gewonnen, 8 zu 6 nach einer Stunde 5. Hochklassigen Tennis mit langen Ballwechseln, hat dann relativ schnell 0-5 hinten gelegen, hat den Satz 2-6 verloren und war im dritten Satz der deutlich bessere Spieler. Zwei Breakbälle bei 2-1, zwei Breakbälle bei 3-2, bei 6-5 drei Matchbälle, dann zwei Ace und ein Returnfehler, und im Tiebreak 6-2 geführt und dann 7-5 gewonnen. Kriegsbohr hat sehr, sehr gut gespielt. Man merkt, dass es sehr wellenförmig bei Sascha so geht, aber das Niveau war schon sehr gut. Von dem Goffin-Spiel habe ich gar nichts gesehen. Du glaube ich auch nicht. Und ich habe
Nur die
leichte.
Zusammenfassung.
Okay, dann hast du schon mehr gesehen. Dann sag mal gerne.
Ja, ist immer schwierig. Ich hatte das Gefühl, dass Goffin halt natürlich sehr, sehr gut gespielt hat. Und das ist jetzt nur mein Eindruck natürlich aus der Ferne. Und wie gesagt, Highlights ist schwieriges Thema zu schauen. Aber Auch mit dem, was du gesagt hast, dass er vielleicht nicht die Trainingstage, die er sonst gehabt hätte und die hundertprozentige körperliche Verfassung und ein bisschen das Selbstvertrauen auch in den eigenen Körper, dass der halt voll belastbar ist, dass er das nicht hatte, dass da der ein oder andere Fehler dann doch mehr passiert ist, weil normalerweise finde ich, hat er den aktuell und auch über die Saison gesehen drauf, bevor letztes Jahr sich auch über die Challenger zurückgespielt, jetzt wieder an den ersten 50 dran. Letztes Jahr bei den Challengern auch Viertelfinale, zweite Runde, Halbfinale gespielt. Ist nicht so, dass der da jedes gewonnen hat, sondern es war auch ein langer Weg für den. Jetzt mit 33, da aber wieder, sage ich mal, langsam in den Bereich zu kommen, wo er mal war. Ob er das dann wirklich nochmal schafft, das wage ich zu bezweifeln, weil dafür hat er sich, finde ich, auf den Challenger-Turnieren eigentlich zu lange, zu schwer getan, aber trotzdem glaube ich, dass er aktuell mit seiner Ranglistenposition und da, wo er sich wieder hingearbeitet hat, total zufrieden ist. Und ist auch ein richtig guter Sieg und natürlich ein guter Erfolg für ihn jetzt das Turnier alleine schon.
Definitiv. Ich möchte ein Bild zeigen für die YouTube-Zuschauer und für dich. Sieht man das?
Ne, schwierig. Ist das eine Karate-Mantel oder ein Bademantel?
Das ist ein eleganter Mantel mit Aperol Spritz und einem David Goffin an der Côte d'Azur. Lebt ja
Ach, ich
auch.
dachte, das wärst du.
Ja, nee,
Nee,
ernsthaft jetzt?
nicht noch ein Bild von dir.
Nein, nein, nein. Es ist David Goffin.
Okay.
Es hat
Und das
heute
war
ein.
vor 4 Tagen.
Nee, das hat ein Social Media Experte Bastian Facher auf Twitter gepostet und er hat darunter geschrieben: Cheers to the David Goffin Renaissance.
Okay,
Wenn du dich
ja.
erinnerst, wir haben doch haben wir nicht mit Oscar Otte auch die unterschätztesten oder unterperformsten Spieler genannt und mein Pick war ja auch David Goffin und so. Das Matchup gegen Zverev ist auch ziemlich, ziemlich gut für Goffin. Ich erinnere mich auch an ein sehr enges Match in Monte Carlo und Rom. Sascha führt 4-3 jetzt noch im Head-to-Head. Aber bei den letzten drei Spielen steht es auch 1-2 für. Nee, stimmt nicht. Steht 2-2. Dieses Jahr hat er ihn ja in Paris glatt in 3 Sätzen geschlagen. Aber ja, David Goffin ist auf jeden Fall ein Player to watch momentan. Und auf Twitter von dem Bastian, den kann man auch vertrauen. Der hat eine ganz, ganz, ganz interessante Liste aufgeschrieben. Er hat geschrieben, David Goffin hat jetzt die letzten Spiele gewonnen gegen folgende Spieler. Also das jeweils letzte Duell. Zverev 2024 Shanghai, Alcaraz 2022 Astana, Cilic 2021 Monte Carlo, Berrettini 2019 Halle, Wawrinka 2019 Rom, Berdych 2018 Rotterdam, Tsonga 2017 Davis Cup, Thiem 2017 ATP Finals und Kyrgios 2017 Davis Cup. Also natürlich ehemaliger Top-10-Spieler, Finalist bei den ATP Finals, kann natürlich Tennis zocken, das auch nochmal anhand dieser Liste ein bisschen deutlich gemacht.
Ja, gegen einige davon wird er in diesem Leben sicher nicht nochmal verlieren.
Nee. Vor allem nicht gegen Dominic Thiem, der ja bald in Wien seinen Abschied feiern
Ich
wird.
dachte, du sagst, in Rente geht.
Ja, man kann es ja nennen, wie man will, aber er feiert seinen wohlverdienten Abschied. Wenn wir über Shanghai reden, müssen wir natürlich auch noch über den Vorfall reden von Francis Tiafoe. Und wenn wir über Schiedsrichter reden, müssen wir auch ein bisschen einordnen. Das machst du gleich. Ich sag noch zum Thema Alexander Zverev, der einen Doppelbounce hatte im Match gegen Kriegsbohr, der gegen ihn entschieden worden ist, richtigerweise gegen ihn entschieden worden ist. Also es war ein Doppelbounce. Und Alexander Zverev war sich zu 1000% sicher, dass dem nicht so war und hat dann auch ganz schön gegen den Schiedsrichter geschossen und hat gesagt, es kann nicht sein, ich arbeite mich hier 9 Monate lang durch die Tour, ich spiele trotz Krankheit hier, ich fliege nach China und ihr versaut mir das Spiel. Später auf der Bank hat dann auch nochmal gesagt, dass er jedes Grand-Slam-Finale verliert wegen den Schiedsrichtern und so weiter. Allgemein die Woche, Wally, ist dir aufgefallen, dass viele Spieler Probleme haben mit den Schiedsrichtern.
Ja, einige kuriose Situationen jetzt. Bei Sascha war es halt so, dass er sich echt verguckt hat. Hatten wir ja vor ein paar Folgen auch mal thematisiert, diese Sache, wo du einfach irgendwie nur hoffst, so dass die Situation zu deinen Gunsten ausgegangen ist, weil ja, es ist jetzt schwierig, die Situation zu beschreiben, aber es war halt ein Doppelbounce, also der Ball ist zweimal aufgetickt, er kommt gerade noch so ran, Kriegsbau am Netz und hat das ganze Feld vor sich und spielt den Volley halt knapp ins Aus lang. Und dann hofft Sascha die ganze Zeit, dass der halt ausgegeben wird, der Volley. Und ja, ist meines Erachtens dann einfach in der Situation so in der Hoffnung, dass er den noch bekommen hat, dass das seine Wahrnehmung so ein bisschen überwiegt. Das ist das, was ich, wie gesagt, schon mal beschreiben wollte, dass wenn du einfach hoffst, dass der Ball aus ist, dass du ihn vielleicht auch ein bisschen aussiehst. Ist jetzt vielleicht eine steile These, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ja, dieser Wunsch, dass es so ist, dann irgendwie schon das beeinflusst, ohne dass man da einem böse Absicht unterstellen würde, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er das nicht merkt, weil dafür war der irgendwie zu klar zweimal. Aber auf der anderen Seite glaube ich ihm auch null, also würde ich ihm 0,0 unterstellen, dass er das danach dann schauspielert, die Diskussion, weil die kaufe ich ihm auch so ab, wie er
Ja,
es vorgetragen hat.
eins möchte ich noch sagen, er hat sich halt in Rage geredet, aber ich möchte deutlich machen, dass ich ihn nicht dafür jetzt in die Pfanne hauen möchte. Zum einen, der wird seine Gründe dafür haben und wenn er halt auch nicht körperlich komplett fit ist und so weiter, das kennen alle Sportler, dann ist es mit dem Energiemanagement auch nicht so leicht. Und ich werde mich auch hüten, irgendwie zu kritisieren, dass er länger Pause machen hätte müssen, weil mir einfach die medizinische Situation ja überhaupt nicht vorliegt. Nur von außen stehend hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass er vielleicht noch mal ein Turnier länger rauslässt oder die Asienreise vielleicht rauslässt und dann Österreich, also Wien und Basel noch mal den Fokus drauf legt, weil sowas kann halt echt auch Probleme machen. Aber mir liegen, wie gesagt, keine medizinischen Daten vor. Ich hatte auch keinen Kontakt mit dem Team, deswegen werde ich mich hüten, da irgendwas zu sagen. Nur mein Bauchgefühl sagte mir halt vielleicht so und so, aber er hat natürlich auch Ranking-Ziele und er ist ja auch jemand, der sehr viele Matches braucht und Trainings- und Spielpraxis und er hatte vielleicht auch einfach Angst, aus diesem Rhythmus rauszukommen. Das ist so ein bisschen mein Take dazu. Jetzt kommen wir aber bitte zu den Schiedsrichterthemen und zu den Spielern, die diese Woche alle Probleme hatten und dann explizit auf Francis Tiafoe.
Genau, dann gab es natürlich noch diesen einen Zwischenfall, den ich auch nicht ganz verstehen kann, bei Wawrinka Kobolli, wo
Das
der
war krass, ja.
Schiedsrichter einen Punkt, den Wawrinka gemacht hat, ihm einfach auf dem Scoreboard nicht zuschreibt und beide Spieler es nicht merken. Da habe ich jetzt auch zu wenig dann auch im Nachgang drüber gesehen, was Interviews und so angeht.
Der Schiri wurde wohl abgelenkt, weil direkt danach Koboli den Stringer angefordert hat oder neue Schläger bestellt hat. Und dann hat er wohl vergessen zu drücken. So habe ich das nachgelesen. Aber was
Ja,
und aber keiner der
voll,
beiden
das kann
Spieler
ja
hat
auch
sich,
passieren.
ja,
Das
genau,
kann
aber
ja auch
keiner der beiden
passieren, aber
Spieler hat sich beschwert auch, also denen ist das
dass
nicht
dann
aufgefallen.
drei Parteien hinterher nicht merken,
Ja.
weil du zählst ja auch immer irgendwie unterbewusst für dich mit. Und ja, das ist mir so ein bisschen Rätsel. Ich hätte dann auch gerne die Reaktion von Kobolli nach dem Breakball gesehen, ob er dann vielleicht noch mal einen Schritt irgendwie zum nächsten Return macht oder ob er sich richtig gefreut hat oder ob er irgendwie versucht hat, das so ein bisschen zu vertuschen, dass er es eigentlich gemerkt hat, weil ja, es scheint mir einfach ein bisschen suspekt, das Ganze ist, wie gesagt, nicht so leicht, da das komplette Videomaterial zu bekommen, genauso wie beim TFO-Vorfall. Da ging es natürlich nicht um eine ja, klare Fehlentscheidung, sondern einfach um die Regelauslegung vom Schiedsrichter. Also TFO hat halt mehrere Verwarnungen aufgrund von, ja, man kann ja sagen, Zeitspiels bekommen und dabei natürlich die letzte bei 5-5 eigenem Aufschlag im Tiebreak im dritten Satz. Da hat er dann ja, nächste Verwarnung wegen Zeitspiels bekommen und dadurch den ersten Aufschlag verloren, was natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt
Genau, man
ist, du
muss,
möchtest einhaken.
ja, nur der Vollständigkeit halber, er hat die erste Time Violation im ersten Satz bekommen und hat sich darüber sehr aufgeregt und hat nach dem Satz einen Ball sehr hart nach außen geschlagen und hat dafür nochmal eine Violation bekommen und deswegen später dann direkt nicht nochmal eine Violation, sondern direkt den zweiten Aufschlag.
War das im ersten Satz der Huster oder war der Huster im, war der nicht auch im dritten Satz?
Okay, gut, ich muss mich einmal korrigieren. Also nach dem zweiten Satz hat er eine Code Violation bekommen, als er den Ball nach außen geschlagen hat, hat der Schiedsrichter ihn damit belegt, hat dann noch mit ihm argumentiert und der Schiedsrichter hat ihn komplett ignoriert und dann bei 5-6 im entscheidenden dritten Satz hat er den Ball, also beim ersten Mal ging es ja darum, dass er gehustet hat, während die Uhr ausgelaufen ist. Und beim zweiten Mal ging es darum, dass er den Ball nach oben geworfen hat, um den Ballwurf zu testen, also ohne Intention wirklich aufzuschlagen. Und da
Aber
ist dann
das ist
auch
ja
wieder,
lächerlich.
ja natürlich, aber warte ganz kurz.
Was für Ballwurf testen?
Ja, jetzt
Nee, nee,
warte
das
ganz kurz.
musst du anders sagen.
Wir müssen noch kurz dazu sagen, dass die Schiedsrichter seit den French Open das intensiver auslegen und dass die Uhr automatisch anfängt, nach Ablauf des Ballwechsels runterzuzählen von 25. Davor war es so, dass die Schiedsrichter das im eigenen Ermessen innerhalb von wenigen Sekunden die Uhr auslösen konnten. Und jetzt auch strenger ahnden. Also Stefanos Tsitsipas hatte heute auch Probleme gegen Daniel Medvedev und hat dann gesagt, ja, immer nur werde ich bestraft und es sind viele Spieler, die da noch viel größere Probleme haben. Aber und jetzt kommen wir gerne zu der Diskussion. Also einmal hat er gehustet, als die Uhr ausgelaufen ist und einmal hat er den Ballwurf so angedeutet. Für mich, vielleicht sind wir auch auf derselben Seite, für mich waren das klare Sachen, um sich mehr Zeit zu verschaffen in einer kritischen Situation. Und Francis Tiafoe ist ja auch jemand, der sehr viel schwitzt, der auch sehr oft aus der Puste wirkt und sich da vielleicht in dem entscheidenden Moment einfach noch ein bisschen mehr Zeit verschaffen wollte, aber der Schiedsrichter halt das komplett stringent und streng ausgelegt hat.
Ja, also dadurch, dass die Shot Clock automatisch anfängt zu laufen, hast du natürlich jetzt 3, 4 Sekunden weniger. Und das merkst du halt bei ungefähr 25, merkst du es halt schon. Das sind halt genau die Sekunden, die ihm fehlen. Dann kommt natürlich noch die strengere Auslegung dazu. Die ist natürlich jetzt echt knallhart gewesen, aber ich habe es bislang auch wenig anders gesehen, muss ich sagen. Man wird eigentlich am Netz, selbst bei Challenger-Turnieren, bei jedem mal darauf hingewiesen, bitte achtet auf die Zeit, da haben wir keine Shot Clock Anzeige. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Schiedsrichter da seit einigen Monaten sehr penibel sind.
Ganz kurz zur Einordnung, das heißt, es gibt keine, ihr seht die Uhr nicht ablaufen, aber trotzdem
Nee.
müsst ihr drauf achten.
Genau.
Und der
Also ich
Schiedsrichter
würde
sieht
sagen,
das aber?
ja, das ist halt das, der stoppt halt nicht mit der Stoppuhr,
Sondern?
sondern der schaut halt, glaube ich, irgendwo drauf. Ja, obwohl, nee, der müsste es eigentlich auf dem iPad haben. Der hat sicher auf dem iPad, bei ihm läuft die runter, wir müssen drauf achten, aber ich glaube, bei Challengern, sie weisen darauf hin, aber ich sehe nicht viele Time Violations auf dem Level. Wahrscheinlich, weil sie entweder A, ein bisschen kulanter sind oder B, dich dann nochmal drauf hinweisen beim Seitenwechsel, hey, du musst echt ein bisschen Gas geben zwischen den Punkten. Gut, den Huster, da habe ich mir erst, also da habe ich mir jetzt gar nicht so viel bei gedacht, ob er es absichtlich macht, weil wenn du, ich finde, wenn du es fakest, dann musst du es ein bisschen besser machen, dann musst du wirklich so husten und so dich so halb bücken, weißt du, so richtig,
Mach mal vor, bitte. Wie hättest du das
nee,
gefaked?
geht nicht, ich sitze, ich stehe nicht, ich hab keine Grundlinie vor mir, das geht nur dann. Außerdem will ich jetzt hier nicht, außerdem will ich hier nicht meine Taktiken preisgeben. Nee, und dann der zweite, ich finde, das kannst du nicht machen. Wir haben ja auch die Community gefragt bei Instagram, wie sie es einschätzen, und da gingen die Meinungen auch auseinander. Ja, die einen haben gesagt, ja, selber schuld, die anderen sagen, was ist das für ein Schiedsrichter? Dritten sind eher darauf eingegangen, dass sie es gut fanden, dass er sich schon entschuldigt hat für seinen Ausraster nach dem Match.
Da muss ich auch noch
Aber
was dazu
ich,
sagen.
Ja, du meinst, er hat eine der letzten Folgen gehört, wo wir das thematisiert
Nee,
haben?
ich habe
Okay.
heute meinen ersten Tweet abgesetzt seit Wochen, weil es mich so aufgeregt hat. José Morgado, portugiesischer Social Media Tennis Influencer und Tennis-Kommentator auch, der hat über 120.000 Follower auf Twitter und covert ganz, ganz viel. Und er hat halt, also der ist in Ordnung und so weiter, aber den Tweet fand ich einfach nicht gut oder nicht angemessen. Er hat halt sofort, also Tiafoe hat sich über Instagram entschuldigt, in der Insta-Story mit einer Message. Und er hat sofort diese Insta-Story genommen und hat halt gesagt, ja, sehr gut von Tiafoe, damit ist das Thema erledigt.
Nee.
Und ich habe halt das, ich habe halt, ich kann es euch auch vorlesen, ich habe. Also, weißt du, wir sind in 2024 und die Entschuldigung war halt schon gut ausformuliert und so weiter und es war ganz klar zu erkennen. Also wir dürfen halt einfach nicht als Journalisten oder als Medienperson im Social Media Zeitalter das für bare Münze nehmen, dass das eins zu eins von dem, also ja, es steht von dem Spieler, aber es hat halt einfach der Agent geschrieben, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, um halt den Schaden zu bewahren, weil das haben wir jetzt noch gar nicht dazu gesagt. Aber auf ATP TV hat es natürlich gecuttet, weil die ja zu ATP gehören, aber alle unabhängigen Medien haben ja das ganze Video gezeigt und er hat natürlich dann den zweiten Aufschlag nur reingeworfen, hat den Ballwechsel verloren, hat wenig später das Spiel verloren und hat dann den Schiedsrichter mit
Sehr wenig später, 20 Sekunden oder so
ja,
danach.
sollen wir eigentlich, können wir das eigentlich sagen in unserem Podcast? Ja, oder?
Was?
Was er gesagt hat?
Ich kenne das nicht, musst du sagen.
Ja, okay, also er hat mehrmals den Schiedsrichter mit Fuck you beschimpft und sich dann relativ zeitnah, wenige Stunden später per Instagram dafür entschuldigt. Und ich habe halt den Tweet von Morgado retweetet. Er hat einfach nur geschrieben, Francis Tiafoe on Instagram und dann well done und dieses Klatsch-Smiley. Und ich habe halt geschrieben, we live in 2024 and some still believe top pro athletes write these kind of messages. Very high chance that this is simply a quick reaction from his agent manager to reduce the damage. Nothing more, nothing less.
Hat er schon geantwortet, oder?
Morgado? Nein,
Ja.
nein, nein, nein. Muss er auch nicht. Aber ich kann nicht beweisen, dass das Tiafoe nicht selbst geschrieben hat. Woran ich sehr stark glaube als Journalist ist, dass wir das einordnen müssen. Also wenn ich jetzt einen Text geschrieben hätte, dann hätte ich halt geschrieben, dass Francis Tiafoe sich wenig später über seinen Instagram-Kanal entschuldigt hat. Wenn man das halt so schreibt, dann kommt der Spieler halt sehr gut weg, aber man kann das halt auch irgendwie einordnen machen, ne? Über seine Social-Media-Kanäle wurde berichtet und so weiter. Es kommt halt so ein bisschen darauf an, auch wie das geschrieben wird. Wahrscheinlich werden jetzt auch einige gegen mich da wieder vorgehen, aber ich sage halt einfach, man kann das nicht eins zu eins so nehmen. Am Ende steht der Instagram-Account natürlich für Francis Tiafoe. Aber ja, gut.
Ja, aber
Das
da
nur mal
führt ja
dazu.
kein Weg dran vorbei an diesem Statement. Egal, ob er das so meint oder nicht.
Ja, ist besser als keine
Ja,
Entschuldigung.
das wird eh
Aber ich
kommen.
wollte nur sagen, jetzt hör auf dann auf Twitter den Spieler dafür abzufeiern, weil das eigentlich das Mindeste ist, was ein Top-30-Spieler, der halt einen Manager hat und eine Agentur dahinter, fabriziert. Jetzt könnte man auch
Ja,
sagen,
absolut.
heute hat einer auch drunter geschrieben, ja gut, und Alex Zverev und sein Bruder und sein Manager haben sich für die Tirade gegenüber dem Schiedsrichter nicht entschuldigt, aber das ist ja nochmal eine ganz andere
Ja,
Qualität.
das ist ja was anderes. Also
Ich wollte euch
muss
nur
jetzt auch nicht zu.
sensibilisieren und sagen, ja, aber jetzt nehmt euren Spieler nicht in Schutz als Fan, wenn er da auf Instagram so ein Schrift, also dann soll er ein Video machen. Verstehst du? So.
Ja, so ein Grußvideo.
Ja.
Aber
Natürlich werde ich auch den Spielern ungerecht, die jetzt zum Beispiel mit dem Manager so ein Statement abstimmen. So würde ich es nämlich zum Beispiel machen. Wenn ich Nummer 21 der Welt wäre und ich würde mega professionell sein und ich traue mich nicht, wenn ich einen scheiß Fehler gemacht habe, traue ich mich nicht, irgendwie jetzt ein Video aufzunehmen, dann würde ich mit meinem Agenten vielleicht abstimmen, den genauen Wortlaut, aber dann halt auch in so Sprache, die ich auch benutzen würde. Ja, gut.
Aber Um da jetzt nochmal auf die Ausgangssituation
Ja,
zurückzukommen,
ich habe abgelenkt, sorry.
war es halt so, dass sein Ballwurf bei 5-5 im Tiebreak halt ein Zeitschinde-Ballwurf war, der schon geahndet werden muss. Und es ist natürlich eine prekäre Situation, den Ballwechsel vor dem Matchball für einen der beiden Spieler so zu beeinflussen. Aber da finde ich es eigentlich konsequent vom Schiedsrichter, dass er das nämlich auch ahndet. Natürlich kann man dann immer sagen, was spielt sich der Schiedsrichter so auf, will der in den Vordergrund. Aber bei dem Ballwurf, wenn TFV umgekehrt den Punkt macht, dann sagt Safiulin, jetzt der wahrscheinlich nicht, weil er ein sehr zurückhaltender Typ ist,
Ja.
aber könnte man auch sagen, ja, warum wird das, der ist über der Zeit. Die Shot Clock ist auf 0, 3 Sekunden und der serviert jetzt einen Aufschlagwinner mit dem ersten. Dann hättest du die Diskussion sicher nicht so stark. Aber trotzdem finde ich es eigentlich okay, dass der Schiedsrichter so handelt, zumal er schon mehrmals Zeitspiel geahndet hat und Verwarnung gegeben hat und das über das ganze Match anscheinend sehr konsequent.
Das ist ja so ein
Und
bisschen, das ist ja so ein bisschen wie ein Fußballschiedsrichter, der eine klare Linie hat.
ganz
Weil
genau.
ich möchte jetzt mal auch auf an, also um das Thema zu einem Lösungsansatz voranzubringen. Entweder musst du als Spieler ein besseres Gespür für deinen heutigen Schiedsrichter bekommen. Wen hast du da heute auf dem Stuhl sitzen und wie legt er die Regeln aus? Und wenn er gar keinen Spielraum von Anfang an gibt, und das sehr streng auslegt, dann musst du spätestens ja nach dem ersten Warning solche Faxen lassen. Wenn du einen Schiedsrichter hast, wenn du austesten willst und du merkst, okay, kann hier ein paar Faxen machen, um mir Zeit zu verschaffen, und der Schiedsrichter macht nichts, dann hat er eine längere Leine, um das mal wieder auf Fußball zu übergreifen, und das ist auch gut. Das heißt, zum jetzigen Stand, wo diese Uhr automatisch losläuft, aber der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin entscheidet, ob man bestraft wird oder nicht, muss man als Spieler cleverer agieren und gucken, wenn ich denn das brauche, also wenn ich kein schneller Spieler bin oder wenn ich meine Ruhepausen länger brauche, was kann ich mir heute erlauben oder was nicht? Solange das so ist, dass der Schiedsrichter individuell das entscheidet, wird es immer wieder Diskussionen geben, wenn die Spieler sich nicht schnell anpassen können. Ja, also beim Francis Tiafoe war das für mich ganz, ganz klar. Der Schiedsrichter hat eine stringente Linie gehabt, er hat das ganze Spiel über da strikt drauf geachtet, da musst du als Francis Tiafoe halt irgendwann merken, mit dem ist heute nicht zu spaßen, ich muss schneller agieren. Solange wir aber nicht wie in der NBA zum Beispiel, wo man für einen Angriff im Basketball 24 Sekunden hat, nicht wirft, bevor die Uhr abgelaufen ist und dann gibt es ein klares Signal und alle wissen, das ist die Regel und dann kann sich auch keiner beschweren, solange wird es diese Diskussion geben. Das heißt, die einzige klare, also wenn die ATP wirklich möchte im Best of Three, dass da schnell und stringent gespielt wird und die Spielzeiten kürzer werden, dann musst du praktisch ein Signal auslösen und den Spielern sagen, ihr habt jetzt 24 Sekunden Zeit, oder 25 sind es ja, und bei 0,01 drüber Fehler. Schwierig. Was ist nach einem Monsterballwechsel, wo beide komplett aus der Puste sind, etc. pp? Was ist, wenn jemand umknickt? Was ist, wenn jemand seinen Schläger wechseln möchte, weil die Seite gerissen ist? Das müsste man natürlich dann alles klären. Aber solange das Schiedsrichterauslegung ist, wird es diese Diskussion geben. Speziell jetzt, wenn diese Uhr automatisch losläuft, seit Sommer.
Ja, vor allen Dingen in Spielerkreisen wird ja viel über Regeländerungen auch einfach diskutiert, weil es da immer darum geht, wie kann sich das Spiel ja, weiterentwickeln, wie wird es attraktiver. Natürlich geht es am Ende darum, wie kann man mehr Einnahmen generieren, dadurch, dass es attraktiver wird und mehr Leute es schauen, entweder vor Ort oder im TV. Und da geht es dann halt um Verkürzung des Warm-ups auf dem Platz. Also, dass man vielleicht nur noch 1 Minute hat, um an der Bank seine Sachen zu machen, 3 Minuten einspielen, dann 1 Minute bis zum ersten Punkt oder gar kein Warm-up, all solche Sachen. Und es geht darum auch, und deswegen spreche ich es an, auch explizit ging es darum, sollte man Ball hochwerfen direkt bestrafen? Also sobald du einen Ball hochwirfst, ist es ein Versuch, ein Fehlversuch für den ersten Aufschlag.
Stand das in der ATP-Nachricht an euch, oder?
Nein, das ist Spieler intern, sage ich mal, kommuniziert von Leuten, die vermitteln zwischen ATP und Spielern, die dann an die Spieler herangehen und einfach auf den Turnieren sprechen. Das heißt, es ist schon bekannt, dass sich über solche Sachen ausgetauscht wird. Und da ging es nämlich auch darum, es ist ja bekannt, dass Spieler teilweise den Ball nur hochwerfen, um nochmal Zeit zu bekommen. Ablaufen der Shot Clock. So, und wenn du da halt ein bisschen Feinfühligkeit für beweist, dann machst du es halt nicht bei 5-5 im Tiebreak vom dritten Satz so auffällig. Wie gesagt, weil es halt
Als
in
Spieler jetzt
Spieler,
meinst du?
genau,
Ja.
weil es halt in Spielerkreisen halt auch Thema ist, dass solche Methoden quasi benutzt werden, um halt mal ein paar Sekunden
Aber
nochmal
du
zu
machst es ja als
bekommen.
Spieler nur in diesen Situationen, wenn dir halt der Stift geht, wenn du Angst hast, wenn es eng ist, wenn du noch mehr Zeit brauchst. Das ist ja das Thema. Bei 15-15 und 2-2 ist es ja eigentlich egal. Es sei denn, dein Rhythmus ist extrem langsam. Aber wenn wir jetzt Francis Tiafoe Absicht unterstellen, hat er ja nur damit mehr Zeit herausarbeiten wollen, damit er in dieser ganz kritischen Situation vielleicht den Puls noch ein bisschen runterkriegt und noch ein bisschen mehr Konzentration freischafft. Ja. Schwieriges Thema. Also, wie gesagt, du musst es eigentlich entweder komplett konsequent machen und solange es so ist, musst du halt ein Gespür für den Schiedsrichter bekommen. Und da brauchst du dann
Absolut.
halt auch schon wieder soziale Skills und ja. Gut, Francis Tiafoe wird daraus gelernt haben. Meine
Bin
Damen und
gespannt,
Herren.
was die Strafe mit sich bringt.
Ja, stimmt, die wird ja jetzt auch noch kommen. Also das wird nicht ohne bleiben. Ich gehe stark davon aus, komplettes Preisgeld Shanghai weg.
Ja.
Und dann schauen wir mal, was noch dazu kommt.
Ist
Weil
die
es waren, wie
Frage,
gesagt.
ob er vielleicht sogar ein, zwei Wochen Sperre kriegt,
Boah, glaube ich nicht. Nein, nein, weil
weil er noch keine Vergehen hatte, ne?
ja, und
So
zum
in der
Beispiel
Art.
jetzt Sascha Zverev hat damals gegen den Schiedsrichterstuhl gehauen und hat auch nur Bewährung bekommen.
Ah, siehst du, okay, dann
Ja.
Bewährung, ja.
Ich weiß gar nicht, ob die schon ausgelaufen ist. Es war ja 2022 in Mexiko. Ich glaube, die Bewährung ist mittlerweile auch schon wieder ausgelaufen und so weiter, weil er sich seitdem ja echt, was Schlägerschmeißen und so Attacken angeht, komplett im Griff hatte. Aber wir schweifen ab. Was wichtig ist, wir sind über der Schlafenszeit von Daniel Mastur und ich möchte nicht verantwortlich sein für einen schlechten Trainingstag. Wir machen ganz kurz zum Schluss, weil wir uns ja vorbereitet haben, nur ganz kurz noch die deutschen Spielerinnen aus deutscher Sicht in Wuhan. Das Turnier findet erstmals Wuhan, ihr wisst es, die Stadt, wo mutmaßlich der Coronavirus ausgebrochen ist, findet das Turnier, das WTA-1000-Turnier momentan parallel statt, zum ersten Mal seit 2019, komplett ohne deutsche Beteiligung. Ich hatte Kontakt mit Eva Lies über das Management, die seit ihrer Halbfinalaufgabe in Monastir vor 4 Wochen ohne Einsatz war. Ihr wisst das ja mittlerweile, sie hat eine Autoimmunkrankung öffentlich gemacht und die Auskunft vom Management war, dass alles in Ordnung ist und sie in Osaka nächste Woche wieder am Start ist. Jule Niemeyer, das ist mir auch erst jetzt wieder in der Vorbereitung so richtig klar geworden, hat seit den US Open nicht mehr gespielt und du hast ja einen engen Draht zu ihr. Kannst du den Leuten sagen, was da los war?
Ja, Jule war, ich glaube, vor 1 oder 2 Wochen in München. Da habe ich sie gesehen. Und sie war jetzt während der US Open schon gesundheitlich angeschlagen. Also mit Fieber eigentlich. Ja, krank, überhaupt nicht fit gewesen durchs Turnier. Irgendwie gezerrt und hat ja noch eine Runde gewonnen dort.
Zwei sogar.
Zwei, ja. Ich weiß, also die erste Runde hatte ich noch auf dem Schirm. Ja, 2 Runden, krass. Und war dann jetzt erstmal zu Hause, hat sich auskuriert. Da ist jetzt nicht so viel bei rausgekommen. Also erstmal überhaupt zum Glück nichts Schlimmes oder Schwerwiegenderes gewesen, aber sie war halt schon in New York nicht richtig fit. Und jetzt wollte sie eine Trainingsphase machen, ist jetzt aber vor 10 Tagen umgeknickt im Training,
Scheiße.
ist aber zum Glück auch nicht ganz so wild. Also ist jetzt seit 3 Tagen schon wieder auf dem Platz und bereitet sich auf eine Tour für Mexiko und die USA vor und hat danach natürlich noch Billie Jean King Cup
Ja, ich
als
habe es mir
Jahresabschluss.
genau sehr gutes Timing, weil ich habe es mir gerade nochmal die Übersicht geholt. 5. November direkt im K.O.-System in Malaga. In der Woche vor den Davis Cup Finals, die auch in Malaga stattfinden, sind die Billie Jean King Cup Finals. Nominiert Tatjana Maria, Jule Niemeyer, Laura Siegemund, Eva Lys. Lys, wie gesagt, spielt jetzt wieder in Osaka. Siegemund hat Finale in Thailand gespielt. Tatjana Maria hat nicht so gute Ergebnisse, aber natürlich sehr erfahren. Und die Auskunft über Jule Niemeyer habt ihr gerade von Wally bekommen. Und in dem Zusammenhang können wir dann auch noch gerade eine Woche später das Davis Cup Team, 19. bis 24. November der Herren, kurz nennen. Jan-Lennard Struff kehrt wieder zurück. Toi, 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 dass die Hüfte hält. Jannik Hanfmann ist zweiter Einzelspieler, der ja bei der Gruppenphase in China groß aufgetrumpft hat und natürlich Gravitz-Pütz fürs Doppel. Vierter Platz ist noch frei. Fünfter Platz ist noch freigehalten für den Fall, dass Alexander Zverev seine ohnehin schon lange Saison nach den ATP Finals nochmal um eine Woche verlängern möchte. Sehe ich undeutlich aufgrund auch der gesundheitlichen Probleme. Aber der Platz kann auf jeden Fall noch gefüllt werden. Gut. Wolli, hast du noch was?
Nee, zeitlich bedingt würde ich sagen, wir machen einen
Einen
Deckel
Cut.
drauf,
Definitiv, aber
weil hey,
wir haben auch mehr als 2 Stunden,
eine ausgeruhte Folge.
eine Stunde Private Talkshow und eine Stunde Tennis Talk. So ungefähr hatten wir uns das heute auch vorgestellt. Ich bin auch ziemlich durch jetzt. Wir haben heute beide gut was geleistet, unabhängig von dem Podcast. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, vor allem der private Teil hat mir sehr, sehr gut getan. Auch wenn ich jetzt so eine Stunde nur mit dir telefoniert hätte über das Thema, hätte es mir sehr, sehr gut getan. Also ein großes Kompliment an dich.
Ja, vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Und ja, ich will jetzt gar nicht schon auf die nächste Folge hinwerben, weil wer weiß, wann die kommt. Ich
Sie wird
hoffe.
schneller kommen als, also sie wird schneller kommen, also es wird eine kürzere Pause als die jetzige
Okay.
Pause, da bin ich mir sicher, und es werden auch Interviews kommen.
Ja, da sind wir dran, auf jeden Fall. Und vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Ganz kurz, bewertet gerne noch auf Sterne auf, was hätte ich gesagt, WhatsApp, Sterne auf Spotify, Beschreibungen auf Apple, Kommentare auf YouTube, und damit Feierabend. Danke fürs Zuhören.
Ciao.